Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. 0800 2254 2254, 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer an diesem Samstagvormittag bis 11 Uhr, oder Sie schreiben uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Es geht uns um Leben nach dem Krebs. Wie geht es weiter? Wie lebt man weiter nach einem solchen existenziellen Einschnitt? 4 Millionen haben den Krebs überstanden in Deutschland. 1 Million haben ihren Krebs 10 Jahre hinter sich. Sie haben ihn überstanden, das sagt man so einfach. Was heißt eigentlich genau überstanden? Die Angst bleibt, dass er wiederkommt. Es ist nun mal eine existenzielle Erkrankung, von der so viele Menschen betroffen sind. Jeder kennt jemanden, der jemanden kennt. Es gibt das Leben davor und es gibt das Leben danach. Und dann hat man natürlich auch Nachwirkungen der Therapien, die ja oft sehr heftig sind. Man erlebt Traumatisierungen überhaupt durch den Ausbruch der Krankheit, wenn der Tod zu Besuch kommt und im besten Fall er doch wieder geht. Also, wie damit umgehen, wie auch mit der Umgebung kommunizieren über seine eigene Krankheit, wie mit den Ängsten umgehen und wie sich selber finden als Patient oder jemand, der geheilt ist, aber trotzdem ständig mit Prozenten, Wahrscheinlichkeiten, Heilungschancen, Statistiken und Zahlen umgeben ist. Und wenn man es geschafft hat, ist man dann vielleicht sogar stärker als zuvor. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit dieser Krankheit? Haben Sie sie vielleicht selber überstanden oder sind Sie noch in Behandlung? Wie ist es mit Freunden, Kollegen, Familienmitgliedern? Was haben Sie dort erlebt? Welche Art von Unterstützung haben Sie sich gewünscht? Welche kam nicht? Wie gehen Sie mit einer überstandenen Krebskrankheit um? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254, 0800 2254 2254, oder wie gesagt, Sie können uns auch gerne schreiben unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und ich freue mich über zwei Gesprächspartner, die sehr viel zu diesem Thema zu sagen und zu berichten haben. Zum einen Petra Alexandra Buhl, sie ist der Coach und Autorin. Sie hat die Krankheit überstanden vor vielen Jahren. Ihr Buch heißt Heilung auf Widerruf, Überleben mit und nach dem Krebs. Und sie ist uns zugeschaltet in einem Studio in Konstanz. Schönen guten Morgen, Frau Buhl.
Guten Morgen.
Und Michael Halleck, Professor Michael Halleck, Onkologe an der Uniklinik in Köln. Einer der führenden Onkologen in Deutschland, bei uns im Studio in Köln zugeschaltet. Ebenso. Schönen guten Morgen, Herr Halleck, freue mich.
Guten Morgen.
Frau Buhl, vielleicht beginnen wir einfach mit Ihrer Geschichte, die ja auch in Ihrem Buch eine gewisse Rolle spielt. Sie waren Anfang 20 in den 80er Jahren. Sie haben eine Krebskrankheit überstanden. Was war das für ein Krebs?
Das war Lymphdrüsenkrebs, damals noch Morbus Hodgkin genannt, heute Hodgkin-Lymphom. Das war 1990 und bis 91 war ich in Krebstherapie, also Chemotherapie und Bestrahlungen zum Abschluss.
Welche Erfahrungen haben Sie damals gemacht bei der Behandlung? Das ist ja auch schon eine ganze Weile her. 30 Jahre, ne? Über 30 Jahre vielleicht sogar. Da waren ja auch noch ganz andere Behandlungsmethoden, die angewandt wurden. Jetzt hat sich ja einiges verbessert, auch sanftere Methoden. Wie war es damals?
Also ich habe ja wenig Vergleich, ne? Zum Glück, da klopfe ich gerne auf Holz. Das war meine erste und einzige Chemotherapie. Es war damals nicht so einfach, ne? Also einfach ist es nie, auch heute nicht. Die Therapien, die haben sich, sag ich mal, im Bereich meiner Krankheit nicht so extrem geändert. Einige Mittel sind ausgetauscht worden. Es gibt bessere Mittel gegen Erbrechen vorzubeugen, zu gucken, dass die Mittel etwas schonender sind. Aber soweit ich weiß, sind so im Wesentlichen die Medikamente schon so dieselben geblieben. Nur das Drumherum ist besser. Ich fand die Chemotherapie damals sehr, sehr hart, sehr fordernd und ich habe die auch sehr schlecht vertragen. Aber sie hat gewirkt.
Und dann danach?
Ich lebe noch.
Ja, das ist schön. Wir freuen uns sehr. Und ja. Wie war das dann danach? Es geht ja bei uns in der Sendung auch bis 11 Uhr tatsächlich um diese Phase danach, wenn man den Krebs, also ich wehre mich so ein bisschen gegen den Begriff überstanden, weil Gefahren gibt es immer wieder. Aber wenn man ihn erst einmal überstanden hat, wie war diese Phase danach für Sie?
Also dieses erstmal überstanden haben, das ist so eine Situation, wenn Leute die Krebstherapie beenden, ne, dann gehen alle davon aus, oh super, toll, alles hinter dir, du darfst dich jetzt freuen, du kannst dein Leben genießen. Und alle Leute beschreiben, also auch die Langzeitüberlebenden, die ich interviewt habe, dass sie direkt nach der Krebstherapie einfach in ein tiefes, tiefes Loch fallen. Ja, weil das ist eigentlich der Moment der größten Angst, ne? Weil viele denken, oh weia, jetzt habe ich die Medikamente abgesetzt, jetzt habe ich Angst, dass der Krebs sofort zurückkommt, ne? Weil man ja nicht weiß, schlägt die Therapie an, hält es, kann man das aufhalten oder geht es weiter, ne? Das ist die große Angst. Und die meisten, die ich auch interviewt habe, schildern, dass diese ersten 10 Jahre am schwersten sind. Und ich habe das auch so empfunden, ne? Also fast jeder sagt, die ersten 10 Jahre war ich eigentlich permanent in Angst und Panik, ja, bis mir jemand gesagt hat, okay, sie sind geheilt. Und auch das ist was, was ganz schwer in den Köpfen ankommt, ne? Weil das eine ist natürlich der Befund, ne, wo man sagen kann, es gibt keine Krankheitszeichen, es gibt keinen Nachweis für Krebs. Und das andere ist eben dieses subjektive Empfinden, trotzdem keine Beruhigung zu finden. Ne? Also diese Progredienzangst, ne, die ist ja auch berechtigt. Das ist eine Diagnose, die kriegt man nicht weg, ja? Weil das hat ja ein reales Bedrohungsgeschehen stattgefunden und es ist auch klar, diese Krankheit kann wieder kommen, auch nach 10 Jahren. Ja? Gibt es Rezidive oder Fernmetastasen oder Spätfolgen. Ne? Es ist eben nicht vorbei.
Wie sind Sie mit Ihren Ängsten umgegangen?
Ja, das ist ein großes Thema, ja? Also immer wieder. Und ich glaube, man muss die Angst immer wieder umkreisen und sich mit ihr auseinandersetzen und irgendwann zu dem Schluss kommen, diese Angst ist auch nur ein Gefühl. Ja? Und dieses Gefühl, das kann ich wahrnehmen, ich kann merken, okay, das ist da, aber ich kann mich nicht dauerhaft davon bestimmen lassen. Ja? Man kann einfach nicht leben, wenn man immer nur in diesen Abgrund schaut, ne? Und denkt, oh Gott, der Krebs kommt wieder oder oh, was wird alles sein? In 2 Jahren, in 5 Jahren, ja, dann ist Leben nicht möglich. Ja. Und das, was die meisten wollen nach der Krankheit, ist einfach Leben, ganz normal Leben, wie alle anderen auch.
Michael Halleck, wie wichtig ist diese Phase nach der Genesung vom Krebs?
Ja, sie ist für die Patienten, die keinen nachweisbaren Tumor haben, extrem wichtig. Sie ist auch für die Patienten, die weiter gegen Krebs kämpfen, natürlich wichtig. Aber wir sprechen ja heute von denen, die nach der medizinischen Erkenntnis zunächst mal frei von Tumor sind. Und die erste Phase ist ganz wichtig, um eben gemeinsam zu trainieren mit dem Patienten, dass man ins Leben zurückfindet. Ich glaube aber, dass dieses Training manchmal vernachlässigt wird, weil man so ein bisschen in der Medizin tut, als sei jetzt alles vorbei und geregelt. Und dabei fängt für manche Patienten der eigentliche Kampf der Bewältigung dieser Krise, die Krebs ja darstellt, erst so richtig an. Und insofern bin ich auch sehr dankbar, dass wir heute dieses Gespräch führen. Und Frau Buhl hat es als ehemalige Patientin, glaube ich, sehr eindrücklich geschildert, dass man eben nicht sofort den Schalter umlegen kann und sagen kann, super, ich habe jetzt keinen Tumor mehr, sondern es gibt diese Ängste, es gibt aber auch echte Erschöpfung und die Medizin, also wir Therapeuten, gemeinsam mit Psychologen und mit vielen anderen im Gesundheitswesen, müssen dafür sorgen, dass die Patienten dann tatsächlich die Spur ins weitgehend normale Leben auch wieder zurückfinden können, was nicht immer einfach ist.
Gibt es da genug Möglichkeiten, auch an, sage ich mal, so einem großen Krankenhaus wie der Uniklinik in Köln, tatsächlich für Patienten, die keinen Tumor mehr haben, die den Krebs überstanden haben, eine gute Nachsorge zu bekommen?
Ja, die Nachsorge ist eine Sache. Also es gibt die, sagen wir mal, medizinische Nachsorge, um alle 3 und dann später 6 Monate beispielsweise nachzusehen, ist der Tumor noch da, kommt er wieder. Aber vielleicht genauso wichtig ist, dass man sich kümmert um die psychologische Konsequenz des Tumors. Und dafür haben wir ein großes Programm in Köln mit dem sogenannten Haus Lebenswert und der Psychoonkologie. Da sind aber auch viele andere Angebote, ob das nun Kunsttherapien sein können, Malen oder vor allem auch Bewegung, Sport. Wir haben ein ganz intensives Sporttraining schon unter Therapie und ein riesiges Bündel an Maßnahmen, das dafür sorgen soll, dass die Patienten sich besser anpassen können an diese neue Lebenssituation Krebs.
Also Sport, Bewegung zum Beispiel ist offenbar ein wichtiger Faktor.
Sehr wichtig. Also wir haben festgestellt, dass wir die Nebenwirkungen der Chemotherapie dadurch verringern können. Und es gibt inzwischen auch gut publizierte Daten, die zeigen, dass Patienten, die unter der Behandlung zum Beispiel mit einer Chemotherapie und danach aktiv Sport betreiben, also nicht nur ein bisschen, sondern so richtig, die werden richtig trainiert, dass die eine bessere Chance haben, das Ganze zu überleben.
Und das schon während der Chemotherapie?
Das machen wir während der Behandlung.
Obwohl sich ja ganz viele Menschen so erschöpft fühlen und eigentlich ja, lieber Ruhe haben wollen, viel schlafen müssen, sich zurückziehen wollen. Sie dann zum Sport zu motivieren, dürfte nicht so einfach sein. Ne?
Das ist erstaunlich gut möglich. Also selbstverständlich gibt es Situationen, da geht das nicht. Und manche Patienten sind zu erschöpft, um das überhaupt machen zu können. Und es geht auch schon gar nicht, wenn man beispielsweise eine Infektion hat, dann muss man sich auch schonen. Aber Sie würden sich wundern, wie viele Patienten intensiv unter einer sehr schwerwiegenden Chemotherapie Sport machen und dabei sogar noch Muskel langsam aufbauen. Das ist erstaunlich und diese Effekte haben auch mich überrascht.
Und das gilt für alle Krebsarten?
Das gilt für alle Krebsarten. Wir konzentrieren uns natürlich für diejenigen, die bei uns stationär sind, auf deren Training besonders, weil das sind auch die etwas schwereren Behandlungen haben, aber das gilt im Prinzip für alle Krebsarten.
Wie ist es bei Ihnen, Frau Buhl, wie war das damals? Haben Sie die Kraft gehabt, sich zu bewegen, Sport zu machen?
Also ich habe das instinktiv richtig gemacht. Also damals war ja so die Empfehlung noch eine andere. Ne?
Genau. Hieß,
oh Gott, du hast Krebs, bleib im Bett und schone dich. Und darauf hatte ich keine Lust. Ich war auch zu jung. Ne? Und ich habe das selber gerne gemacht. Genau. Ja. Ich habe das selber gerne gemacht und ich kann es nur bestätigen, was der Professor Halleck sagt. Also es gibt nicht den Krebspatienten. Ne? Die sind alle sehr, sehr unterschiedlich und viele laufen, wann immer sie können, zur Hochform trotz allem auf. Ja? Ja, und das finde ich einfach auch wichtig, weil ich mich oft auch an diesem Begriff störe, so ins Leben zurückfinden nach der Therapie. Auch die Therapie gehört zum Leben. Ja? Also das ist nicht aufgeschoben und für viele ist es, finde ich, eine wichtige Botschaft, ne? Zu sagen, du musst jetzt nicht dein Leben an den Nagel hängen, sondern lebe so normal wie möglich weiter und behalte deine Inseln der Normalität. Ja, weil die stärken die Leute und das sind stabile Zonen für sie und deswegen ist es auch wichtig, sie da zu ermuntern. Also vielleicht gar nicht zu sehr in diese Patientenrolle zu gehen oder zu sagen, ja, die ist punktuell. Dann und dann bin ich in der Klinik, dann bin ich Patient, aber außerhalb der Klinik tue ich etwas und da habe ich das Gefühl, ich kann gesunde Momente für mich schaffen. Ja? Es gibt nicht nur den Krebs.
Ja, Halleck, es gibt natürlich auch trotzdem ganz klare Nachwirkungen und vielleicht auch Langzeitwirkungen einer Chemotherapie, einer Bestrahlung. Die gibt es ja, die sind ja medizinisch durchaus da. Ne? Also sowas wie Unfruchtbarkeit bei Frauen zum Beispiel. Vorgezogene Wechseljahre, Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, Nerven- und Knochenschädigungen. Ist das weniger geworden in den letzten Jahren? Die Therapien sollen ja sanfter geworden sein?
Naja, da wo wir noch die alten Therapien und Frau Balzer hat eine alte, sag ich mal, alte.
Frau Buhl.
Frau Buhl, Entschuldigung,
ja, Herr Balzer,
nicht Herr Balzer, genau. Jetzt, genau, hat eine der, sagen wir, alten Therapien mit Chemotherapie bekommen, die schon sehr toxisch waren. Und die haben sich auch heute nicht von den Nebenwirkungen wesentlich verändert. Was sich aber ändert, ist, dass wir zunehmend mildere, besser wirksame, gezieltere Therapien bekommen und deren Nebenwirkungen sind anders und zum großen Teil auch geringer. Wir müssen abwarten, ob die auch solche Spätfolgen haben, aber die damaligen und heutigen Chemotherapien, die wir ja auch noch machen müssen bei akuten Leukämien, auch beim Hodgkin-Lymphom hat sich das nicht geändert, die machen schon eine umfassende Zerstörung vieler Gewebe, schädigen praktisch alle Organe und die Spätfolgen sind können sehr, sehr heftig sein, vom Herzen bis zur Lunge und Sie haben ja einige andere Organe schon genannt. Und da dann zu helfen, ist ein weiteres wichtiges Anliegen, weil das wird in der allgemeinen Versorgung häufig unterschätzt. Manche Spätfolgen kommen auch sehr spät. Und deswegen haben wir schon auch ganz konkrete medizinische Aufgaben, nicht nur psychologische. Und das hat Frau Buhl in ihrem Buch ja auch wunderbar zusammengefasst, welch ein wichtiges Thema das geworden ist, weil man das lange Zeit extrem vernachlässigt hat, dass die sogenannten Überlebenden spezifische Hilfe benötigen.
Das ist so ein Begriff, ne? Cancer Survivor International. Frau Buhl, Sie haben den auch, führen den auch ein in Ihrem Buch. Warum ist es so wichtig, das zu betonen, dass man Überlebender ist?
Also ich finde es ganz wichtig, dass der Fokus auf diese Überlebenden kommt, ja, weil die einfach bislang sehr vernachlässigt worden sind. Ne? Also Professor Halleck hat es ja beschrieben, ne? Es gibt einfach medizinische Nöte, die diese Leute haben, die bislang nicht so richtig abgeholt worden sind. Ne? Und das scheint jetzt ein sehr, sehr drückendes Thema zu werden. Ne? Und ich finde schon, dass es wichtig ist, für diese Gruppe auch eine bestimmte Identität zu schaffen. Ja, also wir reden ganz häufig von Krebskranken, aber auch Krebskranke selber unterscheiden sich einfach. Ne? Man kann so sagen, in drei Gruppen. Das eine sind die Krebskranken, die in akuter Therapie sind. Die zweiten sind die Überlebenden. Und die dritten sind Krebskranke, die metastasierten Krebs haben, ja, unheilbaren Krebs. Und alle diese Gruppen haben unterschiedliche Sorgen, unterschiedliche Anliegen und Nöte. Und die brauchen jeweils etwas anderes. Ne? Und bei den Langzeitüberlebenden ist es häufig einfach so, dass sie das Gefühl haben, uns nimmt keiner so richtig ernst. Ne? Wenn wir sagen, naja, ich hatte Krebs, dann heißt es, ach, sei doch froh, dass du das überlebt hast. Ja, was willst du denn eigentlich noch? Und wenn man sich anschaut, wie gravierend zum Teil die Spätfolgen bei manchen sind, dann finde ich es schon wichtig, auf diese Spätfolgen anders abzuzielen als jetzt. Ich habe ein Fallbeispiel von einem Mann aus der Schweiz, ne, der kam ins Krankenhaus und es hieß, es gibt so einen Verdacht auf einen Darminfekt. Und in Wirklichkeit hat er einen Herzinfarkt gehabt. Ne? Er hatte vollkommen andere Symptome als ein normaler Herzinfarktpatient. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass die Leute für sich selber Verantwortung übernehmen, bestimmte Dinge kommunizieren an die behandelnden Ärzte. Weil dann können auch die Ärzte anders hinschauen und sagen, aha, das ist ein Survivor, Achtung, da muss ich auf bestimmte Dinge achten. Weil das ist bekannt. Ne? Die Spätfolgen, die sind sehr bekannt, aber es ist in der Praxis häufig nicht so angekommen.
Also diese Begrifflichkeit des Survivors, des Überlebenden sozusagen, ist wichtig, um sich nicht als Opfer zu fühlen. So eine Selbstzuschreibung, ich bin Überlebender, klingt wie, als ob man aus einem Krieg kommt.
Manche empfinden das auch so. Ne? Also es gibt Patienten, die haben nach der Chemotherapie das Gefühl, ich bin vergiftet. Ja? Oder ich habe wirklich eine ganz, ganz schwere Schlacht geschlagen. Ne? Aber dieser Begriff, der ist auch so ein bisschen ambivalent, ja, weil der auch eine Zuschreibung ist. Ne? Der reduziert die Leute ja auf eine bestimmte Erfahrung in ihrem Leben. Und das ist eben nur eine Erfahrung, die sie gemacht haben. Und sie haben auch viele andere gemacht. Aber im Moment ist dieser Begriff Cancer Survivor so ein Hilfsbegriff, mit dem die Leute arbeiten. Ja, es gibt im Deutschen nicht so einen richtigen guten Begriff dafür. Ne? Man kann sagen, Langzeitüberlebende, das ist sehr lang. Es ist Überlebender, das gibt es aber auch aus vielen anderen Feldern. Ich habe mich dafür entschlossen, diesen Begriff für diesen Moment mal zu verwenden, weil ich fand, der passt ganz gut.
Hm. Herr Halleck, Sie haben sehr, sehr viele Patienten im Jahr, 16.000 glaube ich, ne, in Köln, ja, in der Onkologie, einer der größten Onkologien in Deutschland überhaupt. Sie selbst sind tatsächlich eine große Koryphäe, haben so, so viele Patienten und Patientinnen auch erlebt. Wie groß ist die Bandbreite eigentlich all derer, die sozusagen nach einer überstandenen Krebserkrankung, mit denen Sie dann ja auch noch zu tun haben, wie die Menschen umgehen mit einer überstandenen Krebserkrankung?
Ja, in meiner Erfahrung ist das eine riesige Bandbreite. Bin sehr gespannt, wie Frau Bohl, die ja sehr viel recherchiert hat und Interviews gemacht hat, das erlebt. Aber die Bandbreite geht tatsächlich von Menschen, die es nach ein paar Jahren schaffen, das fast zu vergessen, also zumindest nach außen, ist manchmal auch nicht so einfach, da reinzuschauen, aber die schon zum Beispiel nicht mehr kommen wollen und dann sagen, jetzt ist alles gut und ich habe echt wieder mein Leben zurückgewonnen. Die manchmal sogar, obwohl es kurios scheinen mag, sagen, es ist was Positives, was mir passiert ist, ich konnte diese Krise überleben und das hat mich gestärkt. Also es gibt Patienten, die sagen, das ist das Beste, was mir im Leben bisher passiert ist, weil sie haben Freunde wieder neu entdeckt und so weiter. Bei der Krankheit sind dann gesund und fühlen sich auch gesund. Bis hin zu schwersten körperlichen und seelischen Gebrechen mit der ganz klaren Konsequenz, dass sie eben nicht mehr das normale Leben weiterführen können und berufsunfähig sind. Und zwar manchmal auch als junge Menschen, das ist ja das Besondere. Dann, wenn das Leben eigentlich beginnt, kann der Patient oder die Patientin nicht mehr zurück ins Leben. Und das ist manchmal eine ganz schwere Herausforderung für die Betroffenen vor allem und letztlich auch für uns. Also die Bandbreite könnte größer nicht sein, aber es gibt eine nicht kleine, sondern große, unerforschte Gruppe von Menschen, die nach einer überstandenen Krebserkrankung eben nicht so einfach ins Leben zurückkommen.
Und auf die wird noch nicht genug auch geachtet?
Richtig. Also es beginnt, ich glaube, dass beim Hodgkin-Lymphom, weil das eine Erkrankung ist, an der man schon sehr lange systematisch forscht und bei der Krebs, durch Chemotherapie besiegt werden kann. Also der Tumor wird zumindest besiegt. Da hat man Forschung gemacht und hat schon gesehen, dass nach 20 Jahren, nach 25 Jahren, nach 30 Jahren immer noch Konsequenzen der ehemaligen Behandlung zu sehen sind, auch neu auftauchende Konsequenzen. Und da ist die Forschung etwas weiter. Aber generell in der Krebsforschung ist es ein fast neues Thema mit erstaunlicherweise wenig guten Studien, wie viele das eigentlich sind, was die Konsequenzen sind und so weiter.
Deutschlandfunk Kultur, wir reden über eine Krankheit, eine Volkskrankheit, die tatsächlich so viele Millionen von Menschen betrifft, nämlich den Krebs. Und es geht uns um das Leben nach dem Krebs. Wie geht es weiter? Wie lebt man weiter nach einer überstandenen Krebserkrankung? Welche Erfahrungen haben Sie vielleicht auch selbst gemacht? Welche Erfahrungen haben Sie im Freundeskreis gemacht, bei Bekannten, in der Familie? 1 Million Menschen in Deutschland haben ihren Krebs 10 Jahre hinter sich. Man könnte sagen, sie haben ihn überstanden, die Krankheit ist vorbei. Aber die Ängste bleiben natürlich bei sehr vielen. Vielleicht auch ganz praktische physiologische Schädigungen, Probleme, die man eben nicht so einfach wegbekommt. Wie gehen Sie damit um? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Petra Alexandra Buhl ist bei uns Coach und Autorin eines Buches mit dem Titel Heilung auf Widerruf, Überleben mit und nach dem Krebs, und Michael Halleck, Onkologe von der Uniklinik in Köln. Herr Halleck, Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, dass es offenbar immer noch so wenig Forschung gibt über all die Menschen, die eben nach einer überstandenen Krebserkrankung versuchen müssen, auch mit dem Leben zurechtzukommen, ein neues Leben vielleicht aufzubauen. Wie ist es eigentlich ganz praktisch, wenn sozusagen der Tumor weg ist, so glaube ich, müsste man es beschreiben. Das ist dieser Heilungsmoment vielleicht, ne? Wie geht es dann praktisch weiter für ehemalige Krebspatienten bei Ihnen?
Ja, in aller Regel findet erstmal noch eine Nachsorgezeit statt. 5 Jahre, 3 Jahre, 10 Jahre, in der Regel etwa 5. Und dabei besteht also weiterhin Kontakt zum behandelnden Arzt. Und dann anschließend endet die offizielle Therapiephase oder Begleitungsphase. Und in beiden Phasen kann es für Patienten schwierig sein, sich dann trotz der jeweils guten Nachricht, dass der Tumor nicht mehr nachweisbar ist, einfach normal zu leben. Und allein da, glaube ich, ist es schon wichtig, dass ein Angebot kommt, dem Patienten zu sagen, also pass mal auf, wir haben zwar jetzt keinen Tumor mehr, aber können wir irgendwas tun, um zu helfen, dass du mit der Situation gut klarkommst, wenn man das merkt. Und die Schätzungen, wie viele Patienten das eigentlich brauchen, sind auch nicht so ganz klar. Es geht von bis zu 50%. Vielleicht braucht es auch jeder. Man muss sich auf jeden Fall drum kümmern. Und das ist etwas, was in der Nachbehandlungsphase im Prinzip vernachlässigt wird. Also man hat so das Gefühl, die Medizin kümmert sich zu Recht darum, den Tumor zu beseitigen. Aber was aus dem Mensch dann geworden ist, ist erst in den allerletzten Jahren so etwas in den Fokus gerückt. Und da müssen wir ganz klar besser forschen, heißt erheben, wie viele Patienten sind das eigentlich, welche Folgen haben die. Und vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, da sich die Therapien zurzeit verändern und verbessern, gibt es da auch ganz neue Nebenwirkungen. Und auch da muss man natürlich mehr Wissen sammeln über ein Gebiet, in dem die Medizin eigentlich kaum geforscht hat, lange Jahre.
Generell, glaube ich, bei der Krebsforschung, es gibt viele Fortschritte. Aber so richtig der ganz große Durchbruch, was Behandlungsmethoden angeht, was wirklich richtig große Erfolge angeht, der fehlt immer noch, oder?
Ja, das sehe ich etwas optimistischer, aber ich sage es mal mit zwei Augenzwinkern, ein Onkologe muss auch optimistisch sein in seinem Beruf, also ein bisschen selbstironisch. Aber nein, ich glaube, es hat sich schon was verändert. Die Erfolge sind immer Erfolge in kleinen Schritten. Also es gibt nicht die große, sagen wir mal, Nachricht für den Krebs, weil Krebs sind inzwischen tausende von Krankheiten mit unterschiedlichen molekularen Fehlern. Aber wir erleben schon auch im Alltag, dass etliche Krebserkrankte viel länger und viel besser leben können. Also man sieht es auch an den Überlebenszahlen. Es ist nicht nur der Eindruck, sondern da gibt es schon Statistiken. Während wir vor, sagen wir, 30 Jahren noch sagen mussten, etwa 40% überleben, sind wir heute bei 60%. Dann sind das nicht nur diese Zahlen, sondern auch die Lebenszeit wird länger bei einigen Tumorerkrankungen. Also es gibt echt einen Fortschritt, aber das ist nicht die eine große Nachricht, die man verkünden kann, sondern das ist immer ein Erfolg, der in kleinen Schritten kommt und der schon spürbar ist. Also in meiner Berufszeit konnte ich das, wenn ich zurückschaue, wie es am Anfang war, kann ich das durchaus auch erleben.
Gibt es eine Krebsart, wo man wirklich messbare Erfolge feiern konnte in den letzten Jahren?
In den letzten Jahren? Also ich denke, das Hodgkin-Lymphom ist ein sehr, sehr, sehr gutes Beispiel, dass man die meisten Patienten heilen kann. Ich denke, es gibt sehr guten Fortschritt bei vielen Krebserkrankungen, bei der chronischen Leukämie, chronische lymphatische Leukämie, an der ich forsche, gibt es spektakuläre Erfolge. Überhaupt die chronische myeloische Leukämie ist im Prinzip kontrollierbar durch gezielte Medikamente. Aber auch beim Lungenkarzinom gibt es, also Lungenkrebs, gibt es jetzt wirklich neue Medikamente, die das Leben verlängern. Oder noch ein weiteres Beispiel eines häufigen Tumors bei Brustkrebs. Erleben wir immer häufiger, auch im fortgeschrittenen Stadium, dass wir die Erkrankung bei vielen Patientinnen über Jahre gut kontrollieren können, mit einer dann guten Lebensqualität. Also so ein paar Beispiele, wo ich zeigen kann oder wo auch Patienten erleben können selber, dass es Fortschritt gibt.
Das ist ja vielleicht auch ein gutes Zeichen, ne? Dass man nicht gleich völlig komplett umgehauen wird von dieser Diagnose.
Das ist vielleicht auch eine wichtige Botschaft dieser Sendung, dass man die Erkrankung ein bisschen rausholt aus dieser Tabu-Ecke Leben oder Tod. Das ist manchmal, übrigens sehr häufig, etwas, wenn ich es mal formulieren kann, beinahe dazwischen. Man hat bei den fortgeschrittenen Erkrankungen, wo es nicht sofort um das Heilen und dann Weiterleben geht, sondern um ein Auseinandersetzen mit einer chronischen Erkrankung. Da ist diese Botschaft, dass man damit manchmal sehr lange sehr gut leben kann, wichtig, weil das auch Hoffnung gibt und die Ängste nimmt.
Das heißt, es geht eigentlich weniger, also Heilung ist natürlich wichtig, aber es geht gar nicht nur um Heilung, sondern es geht auch einfach um Lebensverlängerung, um Lebensqualität und vielleicht das Akzeptieren, dass ein Krebs auch wiederkommen kann und dennoch versuchen, ein gutes Leben zu führen?
Absolut, absolut. Das ist wichtig. Es ist nicht das gleiche Thema wie Cancer Survivor, aber es ist eben wichtig, vielleicht kurz zu erzählen, dass es diese andere Gruppe von Patienten gibt, die mit dem Krebs über lange Zeit klarkommen muss, weil er gar nicht weg ist.
Und, weil er nicht wegzukriegen ist.
Weil er einfach nicht wegzukriegen ist, aber der so gut kontrolliert werden kann, dass damit nicht nur ein bisschen, sondern ein sehr gutes Leben möglich ist. Und auch das kann zu wundervollen Lebensentwürfen führen, die ein Außenstehender überhaupt nicht erkennt, sondern die Patienten leben völlig normal weiter.
Frau Buhl, Leben mit Krebs sozusagen ist ja auch nochmal vielleicht eine Form von dem, was wir gerade hier besprechen, dass es gar nicht mehr darum geht, sozusagen nach einer Heilung, nach einem überstandenen Krebs, sondern auch den Krebs zu akzeptieren, wenn man mit ihm eben auch durchaus noch ein paar Jahre leben kann. Wie geht das?
Also ich habe festgestellt, dass alle, die ich interviewt habe, über die Jahre zu dieser Akzeptanz gekommen sind. Ne? Also selbst wenn sie jetzt aktuell keine Krankheitssymptome haben, bleibt der Krebs ja trotzdem präsent. Und man muss sich in der einen oder anderen Art dazu verhalten und die sind in aller Regel, sind die Langzeitüberlebenden sehr, sehr gut informiert. Die kennen die medizinischen Optionen, die sie haben, wenn die Krankheit wiederkommt. Die wissen, was sie selber machen würden, die sind gut vorbereitet und die sagen, naja, wenn man sich überhaupt vorbereiten kann, dann habe ich das getan. Und ich habe einfach gelernt, die Krankheit für mich selber zu enttraumatisieren. Also die sind in aller Regel sehr selbstsicher, ne, und sagen, ich habe das schon einmal geschafft, ich werde das auch wieder schaffen und ich werde die Erfahrungen, die ich gemacht habe, weitergeben.
Am Telefon ist Reingard Zieske aus Hohenneuendorf in Berlin. Sie hat 0800 2254 2254 gewählt, unsere Telefonnummer. Sie können sie übrigens auch schreiben unter gespräche@deutschlandfunkkultur.de. Frau Zieske, schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich habe zwei Anmerkungen dazu. Und zwar, ich selber hatte 2006 eine ziemlich große Unterleibskrebs mit Operation, Bestrahlung, Chemo, volles Programm. Ich habe es ganz gut überstanden, als Folge Lymphödem am Bein. Gut, aber damit kann man leben. Aber der zweite ist das Negative. Mein Mann, der hatte vor 5 Jahren Prostatakrebs, hatte nur in Anführungsstrichen Bestrahlung. Und hat jetzt nach 5 Jahren, heißt es, ja, das ist eine Folge Strahlenkrankheit. Und zwar, seine Blase war mit einmal dicht, Katheter raus, probiert. In der Zwischenzeit hat er einen Bauchkatheter. Aber keiner kann irgendwas sagen, was man eventuell gegen diese Schmerzen, er hat nämlich ständig Schmerzen, hat schon Schmerzpflaster, aber eigentlich wirkt nichts richtig. Und da muss ich sagen, die Lebensqualität ist im Moment sehr eingeschränkt. Und da gibt es wirklich wenig Stellen, wo man sich hinwenden kann. Auch der Urologe, ja, Schulterzucken, kann von der Bestrahlung, keine Ahnung so richtig. Irgendwie ist es da wirklich noch ein bisschen schlecht mit den Beratungen oder was man irgendwie machen könnte für einen Patienten.
Da sind wir auch bei einem wichtigen Punkt, was das Verhältnis von Patient und Arzt angeht und von der Kommunikation miteinander. Herr Halleck, was sagen Sie zu so einem Fall?
Zunächst, und das ist hier wie bei allem, was wir gleich diskutieren werden, kann man natürlich nie medizinischen Rat geben, der spezifisch gilt. Aber allgemein kann man sagen, und das ist ein sehr, sagen wir mal, trauriges Beispiel für lange Nebenwirkungen nach einer erstmal erfolgreichen Krebsbehandlung, dass manche Nebenwirkungen extrem heftig sein können. Dauerhafter Schmerz im Bereich der Blase oder des Bauches nach einer Bestrahlung ist so eine seltene, aber schlimme Nebenwirkung. Und da kann man nur hoffen, dass es ein Team von unterschiedlichen Spezialisten und Therapeuten gibt. Also hier Schmerztherapeut, gemeinsam mit dem Urologen, gemeinsam mit dem Strahlentherapeuten, gemeinsam mit dem Psychologen, die versuchen, oder Psychoonkologen würde ich besser sagen wollen, die versuchen, den Schmerz wegzukriegen. Und das ist am Anfang besonders wichtig, weil wenn man mal ein Schmerzgedächtnis entwickelt, kann der Schmerz auch sehr, sehr hartnäckig und schwer zu behandeln sein. Und ich kann einfach nur grundsätzlich in so einer Situation raten, dass man versucht, sich sehr konsequent und sehr fordernd an die Behandlung zu wenden und zu sagen, versucht es doch nochmal mit diesem etwas breiteren Ansatz, dass unterschiedliche Menschen sich Gedanken machen, wie man diesen Zustand überwinden kann. Denn die Schmerzen sind eine der schlimmsten Folgen von Krebserkrankungen und müssen letztlich weg sein. Also das geht manchmal nicht, aber es geht viel, viel öfter, als man denkt.
Schmerzen schwächen ja auch. Jetzt jenseits extrem. Von dem psychischen Stress schwächen sie ja auch. Ne?
Extrem. Also es schwächen den gesamten Organismus, schwächen wahrscheinlich indirekt das Immunsystem. Also ein Leben mit chronischem Schmerz kann sehr fürchterlich sein. Und ich würde da versuchen, wenn das nicht ohnehin schon geschehen ist, mit einem sehr guten Team an Schmerztherapeuten, da gibt es ja spezielle Schmerztherapiestellen, auch in Berlin ganz sicher, nochmal zu versuchen, das zu optimieren.
Frau Thieske, mir fällt gerade auf, dass Sie anrufen und nicht Ihr Mann.
Wie bitte?
Mir fällt gerade auf, dass Sie anrufen und nicht Ihr Mann.
Ja, mein Mann, der ist zurzeit, dummerweise hat, naja, dummerweise Quatsch, er hat einen leichten Schlaganfall gehabt, war im Krankenhaus und ist jetzt zur Reha. Und da versuchen sie natürlich auch, weil ja mit den Beuteln und Wechseln und überhaupt Katheterwechsel, die bemühen sich da, sage ich jetzt mal. Hauptsache ist im Moment natürlich die Folgen vom Schlaganfall. Aber wo ich jetzt mit einmal die Sendung hörte, habe ich gedacht, ja, also das passt ja irgendwie, da kannst du ja mal wirklich fragen. Und da muss ich mich mal wirklich drum bemühen, in Berlin oder mit dem Urologen noch mal zu
ein
sprechen.
Ein bisschen zu insistieren, offenbar.
Ja.
Frau Thieske, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ja, danke schön, ebenfalls.
Reingard Thieske aus Hohenneuendorf bei Berlin. Und jetzt ist Werner Umstetter am Telefon aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr, Herr Umstetter.
Ich habe 3 Krebsoperationen gehabt, und zwar 2012 am Rektumkarzinom. 2 Jahre später an der Leber und wieder 2 Jahre später an der Lunge. Und habe aber alle Chemotherapien abgelehnt, habe nichts in der Richtung gemacht. Und heute, viele Jahre danach, geht es mir eigentlich wunderbar. Nur, was mich wundert, dass nie ein Arzt, der mich operiert hat, je nach mir gefragt hat, ob ich noch lebe, wie es mir geht. Und da wundere ich mich immer, wie kommen die zu den Prozentzahlen? So und so viele Patienten, so und so viel Prozent. Das ist doch eine Rechnung ohne Substanz, meiner Ansicht nach.
Das heißt, Sie haben sich nicht genug wahrgenommen gefühlt? Also nach den Überstandenen?
Gar nicht. Nie jemand nachgefragt, ob ich überhaupt noch lebe, ob mein Krebs weg ist oder nicht.
Aber Sie hatten eine Nachsorge dann natürlich?
Gar nichts.
Okay.
Ich bin jeweils nach der Operation etwa 7 Tage später nach Hause gegangen.
Wie lange ist das her?
2012 fing es an und dann im Abstand von 2 Jahren.
Dann sind Sie vielleicht, Herr Halleck, wenn Sie sowas hören? Dann sollte man vielleicht den Arzt wechseln, ne? Oder?
Ja, es waren ja 3 verschiedene.
Ja, also gut.
Der eine war im Waldfrieden, der andere war oben im Berliner Norden und der dritte war Pfannschmidt hier im Krankenhaus. Und nie hat jemand wieder gefragt, wie geht es in Ihrer Lunge oder Ihrer Leber oder Ihrem Hinternloch. Also nie war, ich bin gar nicht da für die Leute. Ich meine, ich bin da zufrieden, dass es mir gut geht, ja. Aber so statistische Zahlen zu sagen 50% oder 70% nach dem Rektumkarzinom werden wieder geheilt, das ist doch alles Märchen, wenn ich weiß, dass bei mir bei 3 Operationen nie einer überhaupt noch nachgefragt hat. Wo kommen da die Daten her, frage
ich mich. Das kann ich erklären, aber ich vielleicht erstmal zu Ihrer eigentlichen, zu dem Behandlungsgang. Also das hört sich nicht so gut an, damit wäre ich nicht zufrieden als Behandler, wenn das bei uns so wäre. Man soll natürlich auf jeden Fall den Patienten wieder einbestellen und schauen, wie es weitergeht. Es kann ja auch durch die Operation zu Komplikationen kommen. Und das ist eine typische Situation, die gerade auch die Krankenkassen manchmal beklagen, dass die älteren Patienten, da ist es besonders, weil die sich häufig nicht so selber zurechtfinden, nach einer überstandenen Krebstherapie im Prinzip in ein Loch fallen. Keiner kümmert sich um die. Das ist eine Lücke in unserem System, die ist aber nicht irgendwie zufällig, sondern das hängt ein bisschen damit zusammen, wenn ich das mal so kritisch sagen kann, dass bei uns die Behandlung bezahlt wird, die Nachsorge aber schlecht bezahlt wird. Also. Und das hat auch damit zu tun, dass sich das Kümmern um den Patienten ökonomisch, also nicht so rentiert, wie das mal operieren. Bisschen kritisch für das System. Es ist ein Systemfehler aus meiner Sicht und vielleicht auch etwas, wo die Ärzte dran arbeiten dürfen. Aber die zweite Frage war ja, warum kommt es dann zu Zahlen, wo man behaupten kann, die Überlebenden sind so und so viele und die es nicht überlebt haben, so und so viele. Das kann man meist schon, da wo es Register gibt, weil es wird fast immer der Erkrankungsfall eingeschickt an Krebsregister und anschließend wird berichtet über die Sterbestatistiken, die werden die Todesfälle in Register berichtet, haben wir in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ein Register. Genau. Und damit kann man abschätzen, relativ seriös, obwohl man sie zwischenzeitlich völlig vernachlässigt hat, was nicht gut ist, so viele Patienten überleben die Erkrankung heute und wir sterben an was ganz anderem. Also die Zahlen sind schon in Ordnung. Wie es Ihnen ergangen ist, finde ich nicht ganz so in Ordnung, um es mal vorsichtig zu sagen.
Herr Umstetter, ich danke Ihnen sehr für das, was Sie uns berichtet haben und für Ihren Anruf. Ich wünsche ein schönes Wochenende in Berlin. Dankeschön.
Danke.
Werner Umstetter in Berlin und am Telefon ist Bernd Domeniak aus der Nähe von Halle an der Saale. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Hier ist meine Entschuldigung für meine Stimme. Ich hatte vor 10 Jahren eine Kehlkopfoperation, wo er total entfernt wurde. Deswegen klingt meine Stimme ein bisschen wegen der Stimmprothese, ja.
Wir verstehen Sie.
Verstehen mich, ja. Okay, also ich wollte nur mal anmerken zu der Aufklärung der Ärzte. Man hat mir vor meiner Operation, vor der Chemo, dem ganzen Programm gemeint, ich würde ständig einen trockenen Rachen haben. Ich bräuchte immer Flüssigkeit. Und ich würde wahrscheinlich aufgrund der Bestrahlung eine Pilzinfektion im Rachen bekommen. Das wären so die ganzen Wirkungen. Daraufhin war ich vor der Bestrahlung, vor der Chemo, bei einer in einer Apotheke, wo eine Homöopathin ist, die hat mir, der habe ich das erzählt, weil ich sowieso Schmerzmittel holen musste. Und die hat mir dann geraten zu chinesischen Pilztabletten aus der chinesischen Medizin. Und die sollte ich jedes Mal, wenn man Strahlung und Chemo ist, 3-mal am Tag nehmen. Das
und die haben
7 Tabletten.
Ja. Yeah.
Habe ich alles gemacht. Und jetzt kommt eben der gute Effekt. Ich hatte bis heute weder einen trockenen Mund noch irgendwelche Pilze gehabt. Rein gar nichts.
Ja, das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Ihre Kritik geht in Richtung der Ärzte und Ärztinnen, die Sie da aus Ihrer Sicht offenbar nicht, was die ganze Bandbreite der möglichen Behandlungen angeht, genug beraten haben, sondern Sie brauchten eine Apothekerin, die auf pflanzliche Mittel verwiesen hat, richtig?
Mal so sagen, aber um mal anzustellen, ich hatte wunderbare Ärzte in der Innenhalle in der Uniklinik, eine wunderbare Ärztin, die mich operiert und 5 Jahre betreut hat.
Ja.
2-mal im Jahr, dann am Schluss 1-mal im Jahr. Und ich hatte 0 Probleme, also überhaupt keine. Ich bin auch gleich nach dem Krankenhaus einkaufen gegangen. Ich habe mit Händen und Füßen geredet. Ich habe die komischen Diskriminierungen erlebt von Leuten, die meine Stimme zum ersten Mal hören, wo alles plötzlich ruhig ist an der Fleischtheke und so weiter und so fort.
Aber Sie haben einen Weg gefunden, also einen Weg gefunden, auch damit umzugehen, dass Ihre Stimme eben anders klingt als vor der Operation, ne?
Ja.
Und aber können jetzt damit gut... können damit gut leben jetzt.
Ja, und ich möchte auch dieser Frau mit ihrem Buch sagen, finde ich ganz toll, was Sie machen.
Frau Hummer, das geht an Sie.
Ich bin auch weder in ein Loch gefallen, noch war ich schockiert. Die Nachricht von meiner Krebserkrankung, die hat ganze 10 Minuten gedauert, wo ich in einer Schockstarre war. Danach habe ich gesagt, okay, und so ist es jetzt, ja.
Ja. Frau Buhl, wenn Sie...
durchgezogen, ja, mit meiner Frau zusammen. Und als mir dann die Chefärztin gesagt hat, Kehlkopfkrebs ist zu 95% heilbar, hat es mir überhaupt nichts mehr ausgemacht. Okay, die 14 Tage Fusionsernährung, ja, und der ganze Kram war nicht angenehm, aber ich habe keinerlei Probleme mehr damit.
Frau Buhl, wenn Sie so eine Geschichte hören, was geht Ihnen durch den Kopf?
Zum Ersten geht mir durch den Kopf, wie unterschiedlich Frauen und Männer auch mit der Krankheit umgehen. Ne? Also ich merke immer wieder, dass Männer so ein ziemlich mechanistisches Bild haben. Ja? Also ich habe ein Problem, ich gehe zum Arzt, ich mache eine Therapie, zack, 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 und dann ist es vorbei und das ist erledigt. Ne? Und für viele ist es erstmal so, aber ich habe festgestellt, die Männer, die ich interviewt habe, die haben nach 10, nach 15, nach 20 Jahren sind die plötzlich erschrocken und haben gesagt, ich dachte, das ist vorbei und jetzt habe ich hier Spätfolgen. Wie kann das sein? Am Anfang war das alles gar kein Problem für mich und jetzt bin ich berufsunfähig. Also das ist das eine, was mir dabei durch den Kopf geht. Und das andere ist, dass ich merke, dass ganz, ganz viele Leute sehr gut lernen, mit ihrer chronischen Krankheit oft umzugehen. Was der Herr Dominiak beschrieben hat, das ist ja ein langer Weg. Ne? Das sind auch 10 Jahre nach Kehlkopfkrebs und das ist eine große Leistung, sich so an eine Krankheit anzupassen, dass man damit so leben kann.
Wenn sie auch noch so offensichtlich ist, wenn man sie einfach eben hört. Ne? Ich weiß nicht, wie es mir langfristig...
Die ist
langfristig,
nicht wegzukriegen, ne? Die ist nicht zu ignorieren.
Herr Halleck, bleibt das so nach Kehlkopfkrebs, dass man eben immer Unterstützung braucht, um seine Stimme nutzen zu können?
Ja, nach bestimmten Operationen bleibt einfach die Stimme und die Funktion der Stimme weg und dann kann man das nicht mehr verbessern, sondern muss sich damit arrangieren als Patient. Und das gelingt nicht immer so eindrucksvoll wie bei Herrn Dominiak. Da gehören verschiedene Faktoren dazu, sicher, aber eben auch die unterschiedliche Bewältigungsstrategie verschiedener Menschen, also dieses sofort umschalten können. Ich kann das auch in anderen Lebenssituationen erleben, nur um einmal den Außenblick zu wagen. Also jemand nach einer schweren Krise, meinetwegen durch einen Unfall und Verlust von Familienangehörigen, das ist ja auch eine Lebenskrise. Und da gibt es völlig unterschiedliche Reaktionsmuster bis hin zu der Strategie, die Herr Dominiak gewählt hat, zu sagen, also ich habe da sofort umgeschaltet und mich damit auseinandergesetzt mit einem für ihn positiven Ergebnis. Das versuche ich schon zu bestärken. Einfach deswegen, weil meine Erfahrung ist, dass die Patienten dann im Leben klarkommen. Dass das manchmal auch ein bisschen Verdrängung ist, darüber könnten Frau Buhl und ich, glaube ich, reden, ob das gut oder schlecht ist.
Manchmal hilft aber, vielleicht auch Verdrängung.
Aber manchmal, ich finde, manchmal hilft es.
Das ist auch legitim.
Genau, weil gucken Sie jeden Tag in die Zeitung, wenn Sie das wirklich verinnerlichen, dann können Sie nicht mehr leben. Ja, also das heißt, man muss ein Stück weit verdrängen lernen. Und wenn es gesund ist, also sprich nicht alles irgendwie bagatellisiert, dann unterstütze ich das ein Stück weit auch.
Herr Dominiak, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf. Viele Grüße auch an Ihre Frau, unbekannterweise.
Vielen Dank, ja.
Ja, ich wünsche ein schönes Wochenende. Ich danke Ihnen sehr, Bernd Dominiak, für diesen Anruf. Ein Mann, also der vor 10 Jahren an Kehlkopfkrebs erkrankt ist, operiert wurde. Und jetzt damit lebt, eben auch seine Stimme nur mit Unterstützung einsetzen zu können. 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Das ist unsere Telefonnummer heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Es geht uns um die Frage Leben nach dem Krebs, nach einer überstandenen Krebserkrankung. Wie geht es weiter? Wie lebt man weiter nach einem solchen existenziellen Einschnitt? Welche Erfahrungen haben Sie selbst gemacht? Gibt es Freunde, Kollegen, Bekannte, die Sie vielleicht auch beeindruckt haben in deren Umgang mit einer überstandenen Krebserkrankung? Wie geht man vielleicht aber auch mit all den auch Abgründen um, die vielleicht auch Jahre danach noch vor einem stehen, dass plötzlich wieder Ängste auftauchen, dass man wieder krank werden könnte? Man wurde ja nun mal zumindest ja, theoretisch mit dem Tod konfrontiert. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254. 0800 2254 2254. Petra Alexandra Buhl ist bei uns, Coach und Autorin, und der Onkologe Michael Halleck von der Uniklinik in Köln. Und am Telefon ist Gabriele Wittstock aus Magdeburg. Schönen guten Morgen, Frau Wittstock. Vielen Dank für den Anruf.
Guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr.
Mein Name ist Gabriele Wittstock. Ich bin Mutter eines Jungen, der mit, ich weiß gar nicht mehr genau, 18 oder 19 erkrankt ist, an Morbus Hodgkin. Und das hat uns Familie, uns als Familie einfach auch in eine Situation gebracht, wo wir uns neu sortieren mussten. Und diese Langzeitfolgen, von der Ihre Kollegin, die heute bei Ihnen ist, gesprochen hat, das kann ich also auch sehr bestätigen, dass das die Betroffenen selbst sehr beschäftigt und eben auch das soziale Netzwerk als Familie. Also bei meinem Sohn war das so, er hatte etwa so ein Jahr lang Therapie, fiel daraufhin halt auch eine schwere, lange, tiefe Krise. Wir haben ihn dann wieder nach Hause geholt, auch zum Wohnen. Und erst nach 2 Jahren kam wieder ein bisschen Grund rein. Also ich glaube, es war irgendwie auch Drogenkonsum mit dabei, dass ich mal dachte, was soll das noch werden? Der kommt hier überhaupt nicht mehr hoch. Und es war nachher gar nicht mehr unbedingt das Medizinische, sondern das Psychologische. Wir haben dann, also dann tauchte eines Tages ein Mädchen am Horizont auf, die schlief bei uns und die sagte, ich muss morgen um 6 aufstehen, weil ich gehe zur Lehre. Da habe ich gesagt, ach, gucke mal an, das gibt's auch noch. Und dann hat er sich berappelt, hat nochmal ein FSJ gemacht in einem Krankenhaus, wo schwere Arbeit war, wo aber wir einen sehr, sehr guten Hausarzt hatten, der gesagt hat zu ihm, pass auf, du kommst, wenn es nicht geht, dann schreibe ich dich 3 Tage krank und dann gehst du wieder. Also das so langsam, langsam kam er in so einen Rhythmus wieder rein. Und da ist er von jemandem angefixt worden und hinsichtlich des Studienwunsches, weil er sehr orientierungslos war und ist dann nach Wien gegangen und studiert jetzt in Wien Psychologie mit dem Wunsch, Psychotherapeut zu werden. Und wir sind nach wie vor der Auffassung, das ist genau der richtige Beruf, weil also er guckt natürlich auch Richtung Krankenhaus, Richtung Onkologie, weil das genau sein Lebensthema ist.
Wie geht's ihm heute?
Es geht ihm gut. Also wir als Familie bemerken, dass er, also ich sage manchmal so ein bisschen spaßhaft, du wirst so ein kleiner Hypochonder, also genau wie Ihre Kollegin sagte, er beobachtet sich ununterbrochen, was ist mit mir, ist das eine Allergie, was ist dieser rote Fleck, was kann dies sein, mir tut hier was weh. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das eben auch die Ängste vor Langzeitwirkung sind oder vor irgendetwas Wiederkehrendem. Aber ich sage mir immer, solange er darüber redet und so sein normales Leben lebt, ist das für mich so zu akzeptieren.
Frau Buhl, das ist ja einer dieser Punkte, dass man vielleicht auch bei völlig harmlosen Krankheiten nach einer überstandenen Krebserkrankung plötzlich wieder Ängste bekommt. Ja. Ne? Und denkt irgendwie, es ist, Gottes Willen, es ist wieder Krebs, dabei ist es nur eine Kleinigkeit. Frau Buhl, wie geht man damit um, Petra Alexandra Buhl? Ja.
Also, das schildern alle?
Oh, Entschuldigung. Ja, bitte. Ja, Frau Wittstock, sagen Sie es schnell noch. Ja.
Also was uns gefehlt hat in der Zeit der Therapie, ist wirklich die psychologische Betreuung. Also seitens des Onkologen wurde immer gesagt, na, du bist doch jung, du kannst da mal schnell durch und dann ist das wieder vorbei. So ist das aber nicht gewesen. Er hätte da sehr wohl auch etwas gebraucht und hätte auch Ärzte gebraucht, die ihn da auch so ein bisschen hinbewegen. Ja, und das hat leider nicht funktioniert. Also er hat sich das mühsam, wirklich sehr, sehr mühsam dann alleine sich aus dem Tal wieder herausgehoben und sich das selbst erarbeitet. Was mich als Mutter sehr unterstützt hat, also ich arbeite in einer großen Behörde, ich hatte eine Kollegin, die hat schlichtweg für mich mitgearbeitet, hat meine Vorgänge unterschrieben, hat Sachen für mich gemacht, wo ich nach 1-2 Jahren gesagt habe, ich kenne das gar nicht. Und da hat sie gesagt, ach, das habe ich damals alles für dich gemacht. Hm. Also das hat mich unglaublich entlastet, sodass ich einfach auch Kraft dafür hatte.
Ja, aber dieser Punkt nochmal, die Angst, dass sozusagen man plötzlich wieder an Krebs erkrankt, obwohl es vielleicht nur eine Kleinigkeit ist. Petra Alexandra Buhl, Sie als Coach, wie geht man mit dieser Angst um? Ich meine, man kann ja nicht sozusagen bis zum Rest seines Lebens bei den kleinsten Erkältungen plötzlich Todesängste kriegen.
Also das, was die Frau Wittstock schildert, was ihr Sohn erlebt hat und vielleicht auch immer noch erlebt, das haben alle Langzeitüberlebenden erlebt. Ne? Also vielleicht nochmal die Nachfrage an Frau Wittstock, in welchem Jahr ist ihr Sohn denn erkrankt? Das klingt, als es vielleicht so 5 bis 6 Jahre her sein könnte.
Nee, es ist etwa 9 Jahre her.
9 Jahre her, ne?
Also ich 2010.
Hab, 2010, okay. Ne? Also ich stelle immer wieder fest, dass die meisten Langzeitüberlebenden, das ist so die Frage der Selbstfürsorge, ne? Das kann in die eine oder in die andere Richtung kippen, ne? Also eine positive Form von Selbstfürsorge wäre, ich nehme meine Nachsorgeuntersuchungen wahr, ich beobachte mich aufmerksam und wenn ich Symptome bemerke, gehe ich zum Arzt. Und das andere ist eben das, was die Frau Wittstock beschrieben hat, dieses Bodychecking, ne? Und das ist häufig verbunden damit, dass die Leute so in so ein katastrophisierendes Denken abdriften. Ne? Das ist dann jetzt eben nicht ein Hämatom, ein blauer Fleck, sondern es ist gleich die Angst vor der Leukämie, die jetzt kommt nach der Therapie. Ne? Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass die Leute Methoden zur Selbstberuhigung lernen, ne? Und lernen, nicht alles sofort zu dramatisieren.
Das sagt sich so einfach.
Das ist gar nicht nötig.
Wie macht man das? Das
sagt sich so einfach, aber das ist einfach auch ein Prozess, ne? Wie die ganze Entwicklung als Survivor ein Prozess ist. Und es dauert einfach Jahre. Ne? Also man kann es nicht
braucht
in der
es da andere Quellen
erwarten.
Auch, dass man sozusagen sich auch mit anderen bespricht und sagt, du musst jetzt mal meine Ängste an dir anhören. Dann geht es mir besser und dann verkrampfe ich nicht so.
Ich denke schon, aber da muss man auch jemanden finden, der da hilfreich sein kann. Ne? Also ich habe aus gutem Grund Leute interviewt, die mindestens 10 Jahre gesund sind. Ne? Weil Leute, die akut erkrankt sind, selbst wenn es jetzt 2-3 Jahre her ist seit der Diagnose, die sind häufig so emotional, dass sie weniger hilfreich sind für andere. Ne? Weil sie oft mal sagen, du musst es so und so machen, wie ich das gemacht habe und dann wird das alles gut. Und es ist aber so, wie der Professor Halleck gesagt hat, es gibt tausende verschiedene Menschen, die auf tausend verschiedene Wege mit ihrer Krankheit umgehen. So muss das jeder für sich selber finden.
Das besprechen wir auch gleich noch. Uns läuft ein bisschen die Zeit davon, Frau Buhl. Das besprechen wir gleich noch. Okay. Ich würde das kurz vertagen wollen nach den Nachrichten und würde mich sehr gerne noch in Ruhe von Frau Wittstock verabschieden, Gabriele Wittstock in Magdeburg. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf.
Vielen Dank.
Viele Grüße unbekannterweise an Ihren Sohn und wünsche ein gutes Studium.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich auf diese Stunde bis 11. Wir reden weiter über Leben nach dem Krebs. Wie geht es weiter nach einer überstandenen Krebserkrankung, die also ja geheilt ist oder zumindest der Tumor weg ist? Wie geht man aber auch damit um, wenn etwas chronifiziert, wenn man mit einer Krebserkrankung leben muss, die eben nur zum Teil geheilt werden konnte. Wie ist es überhaupt nach so einem existenziellen Einschnitt im Leben? Wie geht man damit um? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Es geht uns natürlich auch um die Frage, ja, wie man mit seinen Ängsten umgeht, dass die Krebserkrankung wiederkommen könnte. Wie geht man auch mit seinem Umfeld um? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit Freunden, Bekannten? Auch im Familienkreis, inwieweit wurde Ihre Krebserkrankung akzeptiert, inwieweit konnte man Ihnen helfen? Welche Erfahrungen haben Sie natürlich auch mit Ärztinnen und Ärzten gemacht, mit der Nachsorge, mit all dem, was eben sich auch darum noch dreht? Petra Alexandra Buhl ist bei uns, Coach und Autorin des Buches Heilung auf Widerruf, Überleben mit und nach dem Krebs. Sie selbst hat eine Krebserkrankung vor vielen Jahren überstanden und einer der führenden Onkologen Deutschlands von der Uniklinik in Köln, Michael Halleck. Herr Halleck, an Sie vielleicht auch erstmal die Frage noch, die mir schon seit einer Weile durch den Kopf geht. Kann man eigentlich von Krebs vollständig geheilt werden? 100%?
Einfache Antwort ja, aber dann kommt eine Erläuterung. Das ist immer die Definition von Heilung. Und ich bin mit dem Wort Heilung deswegen sehr vorsichtig, weil das ist ja meine Spekulation in die Zukunft. Wenn man dem Patienten sagen würde, sie sind geheilt, dann würde man so tun, als würde man hundertprozentig wissen, dass nie mehr was zurückkommt oder dass kein anderer Krebs kommt oder das Thema der heutigen Sendung, dass nicht doch Folgen der Erkrankung bleiben und seien es auch nur psychische, seelische Folgen. Und deswegen ist dieser Begriff Heilung meiner Ansicht nach ein schwieriger Begriff, weil er nicht das ganze Spektrum der Nachwirkungen von Krebserkrankten wiedergibt. Ich verwende ihn deswegen in der ärztlichen Sprechstunde, in meiner Sprechstunde nur sehr vorsichtig, beziehungsweise ich sage eigentlich mehr, der Tumor ist jetzt weg. Mhm. Und es kann sein, dass ich von dieser von diesem Tumor jetzt mal geheilt sind. Aber natürlich müssen wir nachschauen und das ist immer erläutert. Also ich würde niemals einfach nur so rausposaunen, Sie sind jetzt geheilt und wiedersehen, weil das weder der Situation gerecht wird, noch, da kann ich es hundertprozentig versprechen. Es gibt immer Ausnahmen und man sollte da diese Demut auch behalten, nicht weil man Angst hat, irgendwas Falsches zu sagen, sondern weil es eben die, ja, das ist einfach das Leben. Das Leben hat immer Überraschungen und ein Tumor kann auch, wenn man hundertprozentig überzeugt ist als Arzt, dann hat man jetzt wegoperiert, er kann halt wiederkommen.
Jeder Krebs ist anders?
Jeder Krebs ist anders, jeder Patient ist anders und auch diese Unterschiede sind da zu berücksichtigen und sollten, ich sage mal, mit ein bisschen mehr Zurückhaltung auch kommuniziert werden. Also kurze Sätze mit der Aussage, Sie sind geheilt, können den Patienten letztlich auch irritieren, weil er sich überhaupt nicht gesund fühlt. Ja? Also zum Beispiel noch die ganze Geschichte über die Erkrankung bewältigen muss. Also Sie merken schon, ich versuche damit differenzierter umzugehen. Ich weiß nicht, ob Frau Buhl das so nachvollziehen kann, aber
Sie schreibt in Ihrem Buch, sie sei eine unbequeme. Also sie plädiert dafür, dass man als Patient oder Patientin unbequem ist. Was meinen Sie damit, Frau Buhl?
Also ich habe nicht gesagt unbequem, ne? Ich habe gesagt, weigern Sie sich so, ein richtiger Patient zu werden. Ne? Und wir haben ja alle Bilder davon, was ist denn ein richtiger Patient? Und natürlich hat sich das sehr gewandelt in den letzten Jahren. Ne? Das heißt ja auch immer, wir wollen mündige Patienten. Und doch ist es so, wenn man tatsächlich in der Praxis mündig ist, ne, und nachfragt, das genau wissen will, dann wird es nicht so gerne gesehen, ne, weil das kostet Zeit, wenn ich nachfrage, wenn ich das genau wissen will, wenn ich ein Gespräch brauche. Der Professor Halleck hat es vorhin gesagt, ne, die Behandlung wird bezahlt, die Nachsorge wird nicht bezahlt und die Kommunikation mit dem Patienten, die kann nach dem DRG-System auch nicht wirklich berechnet werden. Ne. Also
was findest du denn?
Muss das DRG-System, ne, was wir seit 2004 haben, dass wir also nach Fallpauschalen bezahlen, ne, das ist ja politisch gewollt. Und ich finde, da muss man auch nochmal nachlegen. Ne. Der Professor Halleck hat vorhin gesagt, es ist ein Systemfehler, dass es so ist. Und da müssen die Ärzte etwas tun. Und ich finde aber nicht nur die Ärzte müssen etwas tun, sondern sie müssen gemeinsam mit dem Patienten etwas tun. Ne. Es gibt so Berufsgruppen, die brauchen absolute Loyalität. Ne? Und dazu zähle ich Ärzte und Pflegekräfte, ne? Weil ich finde, die haben es im Moment einfach enorm schwer. Ja? Wenn man in einem Akutkrankenhaus arbeitet, ne, dann hat man in der Regel einen sehr, sehr straffen Dienstplan und kann die Erwartungen, die Patienten haben, die Nöte, die sie haben, die Sorgen, die sie haben, gar nicht bedienen. Ne? Es wird nicht bezahlt. Und ich finde, da muss dieser Systemfehler korrigiert werden und es darf in den Krankenhäusern eben nicht mehr der Primat der Wirtschaft vorherrschen, sondern wir müssen andere Möglichkeiten finden. Ja. Und da, finde ich, müssen Patienten und Ärzte auch zusammenstehen, ne, und einen gewissen politischen Druck erzeugen, um dieses System zu ändern. Aus meiner Sicht hat es nicht viel Gutes gebracht.
Herr Halleck, versuchen Sie das?
Ja, also ganz eindeutig versuche ich mit ganz vielen kleinen Maßnahmen, aber auch Einfluss auf die Politik, die man als Arzt nur begrenzt hat, weil ich bin wirklich Arzt und kein Politiker. Aber ich versuche schon deutlich zu machen, dass, was Frau Buhl auch sagt, dass wir hier eine bessere Haltung brauchen und dass diese kleinen Dinge für die Krebspatienten eben wichtig sind, dass die Psychoonkologie wichtig ist, dass die Gespräche wichtig sind und dass man ältere Patienten, das habe ich vorhin schon gesagt, aber es ist mir ein Anliegen, dass die einfach nicht verschwinden im System und dann dem Hausarzt überlassen wird, ob eine Krebsnachsorge stattfindet oder nicht, weil der Hausarzt eben ganz sicher kein Krebsspezialist ist. Und wenn der nicht dran denkt, dann passiert gar nichts mehr. Haben wir ja vorhin ein Beispiel gehört. Und diese Lücke des Vergessens von Krebspatienten durch die behandelnden Ärzte, das finde ich, ist tatsächlich häufiger, als wir uns das vorstellen, wenn der Patient sich nicht selber drum kümmert. Und das kann man verbessern. Und muss man verbessern.
Psychoonkologie ist ja, glaube ich, auch ein relativ neuer Bereich, der bei Ihnen in Köln ja auch gepflegt wird. Über diesen Verein Lebenswert, den Sie da mitbegründet haben, sind Sie, glaube ich, auch Chef. Da gibt es ein Haus, wo man sich eben als ehemaliger Krebspatient, sag ich mal, beraten lassen kann. Dort einige Möglichkeiten findet, auch psychologisch sich wieder aufzubauen. Und da gibt es keinen Cent von den Krankenkassen für diese psychologische Nachbereitung?
Also wir haben Sonderprogramme. Es gibt nach wie vor keine Regelerstattung. Dafür kämpfen wir. Ich hoffe, dass das noch in dieser Legislaturperiode in die Gesetzgebung kommt. Das wurde immer wieder mal versprochen. Die Kassen haben natürlich immer Sorge, etwas ganz neu einzuführen, weil es dann große Gesamtkosten tätigen kann. Aber wir glauben, dass das wichtig ist. Das wird zurzeit an verschiedenen Stellen geforscht, auch bei uns, welcher Anteil der Patienten da eine Versorgung braucht. Und ich will nochmal das Beispiel, das Frau Wittstock uns von ihrem Sohn erzählt hat, nehmen. Da wäre es gut gewesen, wenn einer der Behandler gesagt hätte, pass mal auf, wir merken, dass du nicht ganz so stabil bist im Moment, jetzt seelisch. Aber wie wäre es mit diesem und jenem Hilfsangebot? Frau Wittstock hat es ja sehr schön formuliert, dass es da keinerlei Ansprache gab diesbezüglich, keinen Rat, sondern die Behandlung war zu Ende und er hat dann 2 Jahre versucht, mit sich selber klarzukommen, bis dann Zufälle wie zum Beispiel die Freundin ihm ein bisschen wieder Stabilität verliehen hat und jetzt hat er einen guten Weg gefunden. Aber in dieser Situation ist so ein Angebot extrem wichtig für bestimmte Patienten. Wir schätzen ein Drittel oder mehr und das sollte meiner Ansicht nach auch erstattet werden und zwar regelhaft durch die Krankenversicherungen.
Aber die Patienten, Frau Buhl, müssen vielleicht doch noch stärker fordern?
Die Patienten müssen zum einen stärker fordern, ja, aber sie müssen auch selber stärker für sich eintreten, ja, für sich selber mehr Verantwortung übernehmen. Ja, weil es ist ja ein Problem, ne, dass es diese psychoonkologischen Interventionen gibt, ne, aber dass die keiner bezahlt. Und das nimmt ja zum Teil absurde Züge an. Ne? Also hier im Landkreis Konstanz gibt es keine Krebsberatungsstelle. Es gibt am Krankenhaus ein zertifiziertes Brustkrebszentrum. Dort gibt es 20-30% Stellen für Psychoonkologinnen. Und wenn ich aber Darmkrebs habe, das ist vollkommen absurd, dann darf ich da nicht hingehen und mich beraten lassen. Ja? Und das ist ein Beispiel für Psychoonkologie in der Fläche. Deutschland besteht nicht aus Köln, Berlin, Hamburg oder München, sondern die meisten Deutschen leben in ländlichen Regionen und dort gibt es im Grunde gar keine Versorgung. Schon in den Akutkrankenhäusern gibt es kaum welche und dort, wo die Leute dann letztlich wohnen, ne, sind sie nicht versorgt. Ne? Das heißt, sie müssen zum einen politisch fordern, dass es mehr psychoonkologische Unterstützung gibt und dass die auch bezahlt wird und zum anderen müssen sie aber, glaube ich, auch lernen, mehr für sich selbst zu sorgen und die Verantwortung für sich zu übernehmen. Also in der ersten Stunde habe ich häufig so gehört, die Ärzte müssen dies, die Ärzte müssen das. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ne, dann muss man sagen, die Ärzte und die Pflegekräfte können das, was die Patienten an Bewältigungsstrategie, an Unterstützung brauchen, nicht mehr leisten. Ja, sie haben keine Zeit in ihrem normalen Tagesablauf, das zu tun. Ja, das gibt es vielleicht in Ausnahmen, ja, aber in aller Regel, ich kenne sehr, sehr viele Leute, die in Kliniken arbeiten, ne, und keiner von denen kann mir sagen, ich habe die Zeit für die Patienten, schon gar nicht, wenn es ihnen schlecht geht. Ne. Und da, finde ich, muss die Politik sich bewegen und da muss es Veränderungen geben. Das ist in unser aller Interesse.
Aber wie groß ist die Gefahr, dass man vielleicht auch Patientinnen und Patienten, die wirklich sehr stark auch psychisch eingeschränkt sind durch diese Krebsdiagnose, dass man ihnen vielleicht ein schlechtes Gewissen macht, dass wenn du dich nicht selber kümmerst oder vielleicht auch nach einer überstandenen Krankheit, die einen traumatisiert hat, wenn du dich nicht selber kümmerst nach dem Motto, naja, dann fast schon selbst schuld.
Also so will ich es nicht verstanden haben. Ne? So will ich es nicht verstanden haben. Ich will auch nicht so bei diesen Floskeln bleiben, was ich, du musst nur positiv denken und an dir arbeiten, dann wird es schon. Aber es geht schon darum, Heilung nicht zu einem Projekt von Therapeuten und Ärzten zu machen, sondern zum eigenen Projekt, wenn überhaupt. Ne? Also sagen, ich übernehme für mich Verantwortung. Wenn es mir so schlecht geht, dann suche ich mir jemanden, der mich unterstützen kann. Das kann eine Beratungsstelle sein, es kann ein Psychoonkologe sein, aber ich muss auch selber etwas tun. Yeah. Ja, die Leute sind auch machtlos, wenn sie nur Interventionen geben und dann der Patient nicht mitmacht. Und man dann auch nicht vergessen, dass es immer auch noch ein Stigma ist, zu sagen, ich gehe zu einem Psychologen. Ja, es werden die Hälfte der Patienten wird es tun, ja, und die andere Hälfte eben nicht. Das merkt man auch in familienorientierter Reha oder so. Auch nur 50% der Familien gehen nach einer Krebserkrankung mit ihren Kindern oder Jugendlichen in die Reha. Weil natürlich ist eine psychologische Intervention für die Familie auch eine sehr, sehr starke Veränderung. Ne? Das ändert Familiendynamik und es ändert Paardynamik und alles. Und das will nicht jeder und das muss man auch respektieren.
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Rufen Sie an 0800 2254 2254. Und am Telefon ist Andrea Navrot aus Mecklenburg-Vorpommern. Das hätte ich gerne noch ein bisschen genauer. Schönen guten Morgen erstmal.
Hallo, schönen guten Morgen.
Von wo aus rufen Sie an?
Ich rufe direkt aus einem kleinen Örtchen an, aus einem kleinen Dörfchen, das Sie nicht kennen werden, was im Herzen Mecklenburg ist.
Ach, sagen Sie es einfach noch.
Also, ich rufe aus Schmarso an. Kennt keiner, ist aber schön hier, lebt sich gut.
Glaube ich sofort.
Ja, also ich habe die Sendung verfolgt. Ich bin auch sehr dankbar über diese vielen Informationen. Und ich bin selber vor einem Jahr an Brustkrebs erkrankt, bin operiert worden und bestrahlt worden und habe dann sozusagen diesen Reparaturautomatismus durchlaufen, der dafür vorgesehen ist. Ich muss sagen, ich bin überhaupt in kein Loch gefallen, Gott sei Dank. Ich bin eigentlich so von der Psyche her ein recht starker Mensch. Aber ich finde von meiner Seite aus, man muss sehr viel für sich selber tun. Wie gerade gesagt wurde, es ist den Ärzten irgendwo entschuldigt, sie haben einfach zu wenig Zeit. Das fängt an bei einem Aufnahmegespräch, wenn sie in eine Klinik kommen, sie kriegen einen Fragebogen, sie müssen den ausfüllen, unterschreiben. Und wenn sie Fragen haben, dann sagt man aber nach ein paar Minuten, wissen Sie, da draußen sitzen 30 Leute, wir müssen uns etwas kurz fassen. Heißt also, man muss sich, sofern man die Diagnose hat, meiner Meinung nach, total mit dieser Sache identifizieren. Man sollte sich belesen, damit man irgendwo für sich selber eine Basis schafft, dass man nicht einfach so da sitzt und sagt, Mensch, ich habe jetzt Krebs, auweia. Ja, weil ich sage jetzt mal, Krebs ist meiner Meinung nach eine Volkskrankheit und viele Leute, die an Krebs erkranken, die machen sich keine Gedanken über die Ursache. Die sagen ihm einfach, ich habe das jetzt und nun warte ich mal ab. Und wenn man selber so sein Leben betrachtet, ich bin ja nur schon 62 Jahre, dann ist es einfach so, dass man sagt, was hat mir in den letzten Jahren geschadet, was hat mir gut getan, was sollte ich ändern? Was meine Sache jetzt ist, was ich schwierig finde, ich habe jetzt dieses Tamoxifen bekommen, das ist ja bekannt, das ist dieser Östrogenhemmer. Aber wissen Sie, ich bin bestimmt nicht dumm, wenn man die Anleitung liest oder diese, ich sag jetzt mal Bedienungsanleitung, die in der Schachtel steckt, da fallen Sie mit dem Rücken gegen die Wand, wenn eine Wand hinter Ihnen steht. Sie finden nur Nebenwirkungen, Sie finden nichts anderes und damit umzugehen ist wirklich schwierig, weil wenn man die Nebenwirkungen erkennt, dann frage ich mich, was mache ich dagegen? Ich muss in mich reinhören. Ich muss sagen, Mensch, Leber schlecht. Gewichtszunahme, Katastrophe. Aber wie kann ich dem begegnen? Und da bin ich so an der Schwelle, wo ich sage, da weiß ich nicht, wo ich mich hinwenden soll. Gut, ich kann mit meinem Arzt sprechen, aber die verweisen halt darauf und sagen, ja, Sie müssen das jetzt erstmal prophylaktisch 2 Jahre nehmen.
Frau Navrot, dann leite ich gleich mal Ihr Anliegen, Entschuldigung, wenn ich da einhacke, leite ich Ihr Anliegen gleich mal weiter an Michael Halleck. Was sagen Sie zu sowas, wenn man die Packungsbeilagen liest? Gut, das betrifft ja auch viele andere Krankheiten, dass man erstmal Angst kriegt.
Also Frau Navrot, Sie schildern in eindringlicher Weise, dass Sie eine Frau sind, die sich extrem, sagen wir mal, zupackend und positiv mit ihrer Erkrankung auseinandersetzt. Und dennoch, obwohl sie so sind, kommen sie meiner Meinung nach, so empfinde ich das, in Kommunikationsnöte. Sprich, sie haben jetzt niemanden, der sich mal die Zeit nimmt, am Anfang schon nicht und jetzt auch wieder nicht, der ihnen einfach nur mal erklärt, dass die Nebenwirkungen auf so einem Beipackzettel manchmal auch juristisch reingeschrieben werden, dass es die meisten Patientinnen keine solchen Nebenwirkungen haben und dass man natürlich Kontrollen machen sollte, zum Beispiel der Leberwerte, ob es zu einer Nebenwirkung kommt. Das Tamoxifen ist in der Regel ein gut verträgliches und lange erprobtes Medikament und man kann damit leben. Und vieles von dem, was Sie schildern, was Sie bedrückt, hat damit zu tun, das haben wir jetzt ein paar Mal gehört, dass das Gesundheitswesen die Zeit verknappt hat, der Behandler und der Pflegenden. Und das finde ich prinzipiell echt bedeutsam, und zwar deshalb, weil die Zeit für die Patienten das Wichtigste ist. Ja. Die Beratung des Patienten, wenn er Krebs hat und Angst hat, ist ja viel wichtiger als ein weiteres CT oder noch eine Untersuchung. Und dann zu sagen oder sagen zu müssen, man kann denen keinen Vorwurf machen, weil da ist nirgends, die haben alle so viel zu tun und so weiter, Das ist, finde ich, eine so gravierende Fehleinstellung unseres Gesundheitswesens, dass ich mich darüber richtig aufregen kann. Yeah. Weil es ist wirklich wichtig, dass man redet und die Zeit dafür herstellt. Wie wir das schaffen, darüber können wir reden, aber Ihnen würde geholfen worden sein, wenn Sie mit Ihrem Arzt einfach mal ein Viertelstündchen in Ruhe den Beipackzettel durchschauen oder 10 Minuten und er Ihnen sagt, so wie ich es jetzt versuche, meistens kommt es da nicht dazu und wir kontrollieren natürlich, dass die Nebenwirkungen nicht auftreten.
Frau Nawroth, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Viele Grüße, Andrea Nawroth, nach Mecklenburg-Vorpommern in einen kleinen Ort, dessen Namen ich mir doch nicht gemerkt habe.
Sehen Sie?
Ja, sehen Sie, so schnell geht's.
Schmaso.
Herr Halleck, vielen Dank. Vielen Dank.
Ich wünsche Ihnen noch ein angenehmes Wochenende und vielen Dank für Ihre Sendung.
Sehr gerne. Schönes Wochenende auch Ihnen. Es geht uns um das Leben nach dem Krebs. Wie geht es weiter nach einer solchen überstandenen Krankheit, nach einem solchen existenziellen Einschnitt? Und Sie können uns auch gerne schreiben unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Das hat Rüdiger Hamann aus Dortmund gemacht und er schreibt: Mich interessiert, welche Rolle die Partner der Krebsbetroffenen spielen. Auch sie haben mit Angst zu kämpfen, sie leiden mit, sie fühlen Ohnmacht. Wie kann man als Angehöriger die Patienten unterstützen? Und wie kann sich ein Angehöriger selber helfen lassen, wenn ihn die Situation überfordert? Petra Alexandra Buhl, Coach und Autorin, ist auch bei uns. Was sagen Sie, wie kann man als Angehöriger tatsächlich selber sich Kraft geben, etwas aufbauen? Es gibt ja auch immer wieder so Fälle, dass Krebskranke behandelt worden sind, eine Erkrankung überstanden haben, die Angehörigen haben mitgeholfen, wo sie konnten und fielen dann selbst in ein schwarzes Loch.
Es kommt relativ häufig vor, ne? Weil sie unheimlich viel Verantwortung übernehmen, unheimlich viel Arbeit übernehmen von ihren krebskranken Partnern oder Familienmitgliedern und in aller Regel viel zu wenig für sich selber sorgen, ne? Also ich habe auch einige Angehörige interviewt und da wird einfach klar, der Kranke selber, der kann sehr, sehr viel für sich tun, ne? Der macht seine Therapie, der nimmt seine Medikamente, der schaut, dass es ihm gut geht und der Partner oder die Partnerin, die bleiben irgendwie übrig und keiner hat so richtig Zeit für sie. Ne? Sie müssen erstmal alles stemmen und oft müssen sie einfach auch gucken, dass die finanziellen Dinge weiterlaufen. Und das ist eine schwierige Situation und ich merke, dass es ganz leicht ist für die Angehörigen, die Partner da aufgerieben zu werden. Vor allem dann, wenn sie nicht für sich selber sorgen und sich auch nicht abgrenzen. Also eine Ehefrau von einem Kranken hat es in meinem Buch sehr schön beschrieben. Sie hat gesagt, ich musste lernen, mich abzugrenzen. Es ist seine Krankheit und ich will auch gar nicht mehr alles hören, denn es macht mich fertig, wenn ich immer nur höre, wie es ihm geht und was er jetzt braucht. Und ich bin froh, dass er eine Selbsthilfegruppe hat, wo er sich austauschen kann. Ich finde immer sehr, sehr wichtig, dass die Angehörigen erstmal für sich selber sorgen, weil wenn sie nicht in einem guten Zustand sind, können sie auch nicht unbedingt hilfreich für jemand anders sein, ne? Und es ist wichtig, ein eigenes Leben trotz allem weiter zu pflegen. Ja? Also sie können trotzdem aus dem Haus gehen, ihren Hobbys nachgehen und so weiter. Oftmals gibt es ein großes Schweigen. Ja? Es gibt eine große Unsicherheit. Darf ich jetzt weggehen? Lasse ich den jetzt im Stich? Darf ich den jetzt alleine lassen? Und häufig wird da nicht drüber gesprochen in den Partnerschaften. Ne? Und da finde ich es schon wichtig, einfach zu sagen, was sind denn jetzt meine Erwartungen? Was sind meine Bedürfnisse? Und wo bleibe ich selber als Angehöriger oder Partner? Ne? Und da muss man auch aufpassen, ja, weil Kranke mitunter auch sehr übergriffig werden können. Ja? Also da muss man sehr schön aufpassen, dass sich die Beziehungsdynamik nicht so verschiebt, also, dass der eine
zu sehr, zu viel einfordern, meinen Sie?
Sie fordern zu viel ein. Also man darf nicht vergessen, wir haben vorhin so das Beispiel Schmerz gehört. Ne? Also wenn Leute Schmerzen haben, dann verändern die sich manchmal auch. Die Persönlichkeit verändert sich. Ne? Sie sind mitunter aggressiv oder verzweifelt und es ist dann eben nicht mehr so einfach, mit ihnen umzugehen. Ne? Und da kann ich nur raten, sich auch zu distanzieren und Grenzen zu ziehen. Ne? Und zu sagen, die Krankheit gibt dir nicht das Recht, mit mir alles zu tun, was du möchtest. Und das gilt sowohl für Akutkranke als auch für chronisch Kranke. Eltern merken das extrem, ne? Wenn die krebskranke Kinder haben, ne? Und später kommen sie in die Familienreha und die Therapeuten arbeiten dort erstmal dran, die Familienrollen wieder klar zu kriegen, ne? Also wer ist hier Vater, wer ist hier Mutter? Ne? Und dem Kind zu sagen, auch wenn du lebensbedrohlich erkrankt warst, darfst du nicht alles tun. Ja? Du musst wieder zurück in deine soziale Gruppe und musst mit den anderen klarkommen und hast hier keine Sonderrolle mehr. Ne? Und so diese Sonderrolle des Kranken, die hat natürlich auch, sag ich mal, die bringt einen gewissen Krankheitsgewinn. Ne? Und da muss man das auch reflektieren. Ne? Bis wann ist der okay? Ne? Also aus Fürsorgegründen, und wann wird es zu viel? Ne? Und das muss verhandelt werden.
Ja. Michael Halleck, welche Erfahrungen machen Sie mit Angehörigen?
Also wir merken bei dem Gespräch jetzt, dass wir da unterschiedliche Rollen haben. Frau Buhl hat eine tollen Rat für die Betroffenen und deren Familien selber, um sie zu stärken, was ich absolut unterstreiche. Aber es gibt aus der Sicht des behandelnden Arztes oft auch die Situation, dass die Familie damit wirklich überfordert ist. Und dann behandeln wir oder kümmern wir uns um die Angehörigen auch sehr. Heißt, manchmal brauchen die eine psychologische Betreuung und nicht der Patient. Manchmal brauchen die ganz intensive Gespräche. Und wir versuchen das anzubieten, wenn man es merkt zumindest, und der Familie dabei ein bisschen zu helfen. Manchmal, ich will eine Situation schildern, die ziemlich häufig ist, auch vernachlässigt ist, nämlich wenn Familien betroffen sind von einem Vater oder einer Mutter, vielleicht sogar noch im Berufsleben, und plötzlich die gesamte Familienstruktur durch den Krebs komplett zerfliegt. Das kann die Familie so überfordern, dass man sich intensiv darum kümmern muss, bis hin zur Familientherapie.
Also die soziale Unterstützung. Und auch finanzielle Situation.
Finanziell und sozial und psychologisch. Und alles, was ich sagen möchte, ist, dass wir uns versuchen, intensiv dann darum zu kümmern, weil der Patient kann auch nicht gesund werden, wenn die Familie dabei ist, zu kollabieren. Und das ist eine, jetzt konkret auf Herrn Hamann gesprochen, wenn er merkt, dass die Ehefrau stark darunter leidet. Es gibt Angebote, oder man sollte sich zumindest mit seiner Frau gemeinsam darum kümmern, dass vielleicht sie sich unterstützen lässt, um über diese Krise hinwegzukommen. Es ist ja häufig eine Krisenintervention, nicht eine dauerhafte psychologische Behandlung, sondern einfach, dass man ihr helfen kann oder Tricks zeigen kann, wie man damit besser klarkommt.
Frau Buhl, wie kann man eigentlich vermeiden, dass Krebs ein Armutsrisiko wird?
Das ist eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob man das vermeiden kann, ja, weil es gibt immer krisenhafte Lebensereignisse, sei es ein Unfall, sei es eine Krebsdiagnose, sei es Arbeitsplatzverlust. Ich glaube, es gibt bestimmte Lebensrisiken, die man nicht vermeiden kann, aber wenn sie drohen, ja, oder wenn sie da sind, muss man schauen, wie kann ich damit umgehen, was kann ich stattdessen machen. Ja, also bei vielen droht das Armutsrisiko, wo ich finde, es gibt schon noch Möglichkeiten, die es auszuschöpfen gelte. Ja, also es gibt geförderte Arbeitsplätze, man kann bestimmte Arbeitgeber finden, die vielleicht auch chronisch kranke Leute einstellen, ja, weil sie sagen, also dieser Mensch hat durch seine Krankheit nicht seine Kompetenzen verloren, ich schätze das und ich brauche so jemanden auch. Ne? Und ich glaube, dass das jetzt in Zeiten von Fachkräftemangel auch eine viel, viel größere Bereitschaft gibt seitens der Arbeitgeber, die Leute in Arbeit zu halten, ja, und zu gucken, wie kann der denn arbeitsfähig bleiben, ja, oder wie kann ich die alleinerziehende Mutter unterstützen. Man darf nicht vergessen, dass Krebs ja doch vorwiegend eine Krankheit des höheren Lebensalters ist. Und die Leute, die es betrifft, sind in aller Regel Fachkräfte oder Führungskräfte. Und da bewegen sich die Unternehmen schon, um zu gucken, wie behalte ich den an Bord. Es ist nicht mehr wie früher in den 80ern oder so, wo die Leute automatisch verrentet wurden, weil die fetten Jahre sind einfach vorbei. Ja? Also da geht es vor allem darum, in Arbeit zu bleiben, ja, und flexible Arbeitsplätze zu finden, die das ermöglichen.
Was einem sicherlich auch dann bei der Genesung bzw. auch bei der Stabilisierung des Lebens nach einer überstandenen Krebserkrankung hilft, denke ich mal, Arbeit, ne? Ist ein zentraler Punkt. Herr Halleck, würden Sie auch sagen,
vermutlich? Absolut, sehr. Wir werden in Kürze eine Schrift veröffentlichen zu dem Thema, was in Deutschland nicht gut erforscht ist, Krebs und Armut. Und es ist schon so, dass auch jüngere Patienten, die also noch in Arbeit sind oder sein möchten, zum Teil, wir wissen nicht ganz präzise, aber so Drittel ungefähr tatsächlich Armut oder sagen wir mal soziale Nachteile befürchtet und auch hat, ganz konkret. In den USA ist es viel dramatischer. Da sind es 60% der Patienten mit Krebs aufgrund der dort anderen gesellschaftlichen Bedingungen, die wir bei uns nicht haben möchten, dass die tatsächlich nicht nur Armut verspüren, sondern auch darunter leiden und sich mehr davor fürchten als vor dem Sterben. Das ist eine unfassbare Situation. Davon sind wir in Deutschland etwas entfernt, aber man hat das auch lange unterbelichtet und muss versuchen, besseres Wissen dazu zu sammeln. Dazu gibt es Forschungsprojekte und wir werden versuchen, das zu thematisieren, weil wir glauben, dass das manchmal auch nicht im Bewusstsein ist. Also nach der Krebserkrankung, was passiert eigentlich ökonomisch mit den Familien? Und manche verlieren halt die Kraft, die Arbeit in der gleichen Weise durchzuführen wie vorher.
Hat Sie vielleicht Ähnliches betroffen? Dann rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Was vielleicht auch mit Familien, was mit einer sozialen Situation passiert, ganz jenseits vom medizinischen und psychologischen, was das auch macht mit der eigenen sozialen Lage nach einer überstandenen Krebserkrankung. Am Telefon ist Mechthild Rogge aus Pfullingen, richtig so? Schönen guten Morgen.
Genau, in Pfullingen wohne ich, südlich von Stuttgart. Ich habe 2005 eine Krebserkrankung gehabt, die ich Gott sei Dank überstanden habe. Auch wenn es schwierig begann, nämlich mit dem Satz meiner damaligen, in Klammern, schulmedizinischen Frauenärztin: Ach, dann macht man ihnen den Bauch auf und holt alles raus, was sie in dem Alter, ich war 50, sowieso nicht mehr brauchen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, so mit mir nicht. Und habe mich an die Filterklinik gewandt. Das ist eine anthroposophische Klinik in der Nähe von Stuttgart. Und bin dort auf eine sehr feinfühlige Ärztin gestoßen, die, ich sag das mal, das mit mir durchgezogen hat. Indem ich zweimal minimalinvasiv operiert wurde, weil nach der Diagnose Uterus Corpus Karzinom, das schon ziemlich groß war, mir auch dort empfohlen wurde, die Eierstöcke zu entfernen. Und ab dem Zeitpunkt der Diagnose hat diese Ärztin sehr intensiv psychoonkologisch mit mir gearbeitet. Vor allen Dingen, indem sie da war für mich, indem sie Zeit hatte. Und das war so, dass sie morgens quasi den Kopf zur Tür reingestreckt hat, ob ich wach war. Und das war ich natürlich, weil ich ganz schlecht geschlafen habe. Große Ängste hatte, mir große Sorgen gemacht habe, bis es weitergeht. Und dann saß sie an meinem Bett, hat meine Hand gehalten und ich habe oft nur eine Stunde geheult. Hm. Und das tat einfach gut.
Und das ist etwas, was Ihnen auch, also dieser psychologische Moment hat Ihnen offenbar auch sehr geholfen. Sie haben sich gewehrt am Anfang, ne? Gegen diese andere Art der Behandlung.
Natürlich. Ja, natürlich. Also das hätte ich nie mit mir machen lassen und bin sehr froh, dass ich eine andere Möglichkeit gefunden habe, das zu überstehen. Ich wurde dann in der Filterklinik noch auf eine Misteltherapie eingestellt und habe dann 5 Jahre Mistel gespritzt. Sogar in der Filterklinik hat man mir eine Bestrahlung empfohlen. Ich war vielleicht etwas risikofreudig und habe das in den Wind geschossen. Ich habe es trotzdem überstanden und ich denke, das hat auch damit zu tun, dass man mir einfach meine psychischen Kräfte gestärkt hat.
Wie geht's Ihnen heute?
Gut. Krebsfrei.
Frau Rogge, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Viele Grüße nach Pfullingen. Mechthild Rogge hat angerufen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Leben nach dem Krebs, das ist unser Thema hier im Gespräch. Und am Telefon ist Eva Wensierski aus Kiel. Schönen guten Morgen, Frau Wensierski.
Schönen guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr.
Ich wollte noch einen Aspekt dazu beitragen, und zwar Krebs oder Leben nach dem Krebs als Schwerbehinderte. Und ich hatte vor 3 Jahren eine Krebs-OP und habe dann auch einen Schwerbehindertenstatus beantragt, weil das ist unser Recht. So, also wenn einem ein Organ oder mehrere Organe oder Gliedmaßen entfernt werden, dann ist es das Recht, dass man einen Schwerbehindertenstatus beantragen kann. Ich kenne aber auch Frauen, die, oder eine Frau, die sagte, nee, das wollte sie nicht. Und für mich hat das was damit zu tun, dass man die Krankheit ernst nimmt, sich selber ernst nimmt, auch sich um sich selber kümmert. Und dass man eben als Schwerbehinderte natürlich dann auch Vorteile hat. Zum Beispiel, wenn man Arbeitnehmerin ist, bekommt man mehrere Urlaubstage im Jahr. Und also den Betroffenen Mut machen, das zu machen.
Welche Vorteile hatten Sie persönlich von diesem Status?
Ich habe eine Woche mehr Urlaub und ich habe, wenn ich das will und das angeboten wird in kulturellen Einrichtungen, kann ich ermäßigten Eintritt haben. Das nehme ich meistens nicht in Anspruch, weil ich finde, Kultur, da kann man ruhig mal einen Euro oder mehr für ausgeben. So, also, aber für mich hat es auch persönlich so, ich akzeptiere das, dass ich Krebs hatte. Und ich, ich nehme mein Recht in Anspruch, ich kümmere mich um mich. Also das war für mich persönlich nochmal so ein wichtiger Aspekt. Ich setze mich damit auseinander und ich akzeptiere das.
Eva Wensierski, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Viele Grüße nach Kiel. Jetzt haben wir Sie, glaube ich, gar nicht mehr gehört. Herr Halleck, wie ist das? Empfehlen Sie auch sowas, nach einer schweren Krebserkrankung, nach einer überstandenen Krebserkrankung, sich auch so einen Status auch zu bekommen? Also
In der Regel, da wo es klar erkennbar ist, dass Folgen bleiben, ja. Auch hier ist es wiederum wichtig, weil wir als Ärzte keine Experten sind für soziale Fragen, dass man eine soziale Beratung oder Krebsberatung anbietet und dann von dort aus Lösungen sucht. Und die Patientin Frau Wesirski hat sehr schön aufgezeigt, welche Vorteile kommen können. Das kann auch im Arbeitsleben, wenn man im Arbeitsleben noch steht, durchaus Vorteile haben, wenn man die Anerkennung eines Schwerbehindertengrades hat. Also ist schon ein sehr guter Appell. Ich glaube, auch das wird gelegentlich vergessen, weil es einfach gar nicht so sehr zur Aufgabe der Ärzte gezählt wird. Und deswegen ist es sehr gut, dass die Frau Wesirski uns daran erinnert hat. Also es gehört dazu. Wir empfehlen es und wir haben dafür seit kurzem auch wieder in Köln eine Krebsberatungsstelle, die sehr viele Dinge macht und soziale Beratungsstellen in der Klinik. Das heißt, das wäre gut, wenn das auch als integraler Bestandteil der Behandlung gesehen wird.
Am Telefon ist Ina Lutomski aus Brühl bei Köln. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich rufe an, auch mit einem ganz dringenden Anliegen. Ich bin letztes Jahr an Leukämie erkrankt, die akute Leukämie. Gott sei Dank, Leukämie ist weg. Ich war aber Hochrisikopatientin. Das heißt, ich brauchte also ganz dringend eine Stammzellentransplantation. Für mich ist sehr schnell ein Spender gefunden worden. Bereits im Januar, dann, also im November war die Diagnose. Krebs war dann auch nach ein paar Wochen schon weg. Ich habe dann sehr schnell einen Spender, also für mich ist sehr schnell ein Spender gefunden worden. Im Januar hatte ich bereits diese Stammzellentransplantation. Aber ich wusste nicht, wie das eigentlich abläuft. Freunde und Kollegen dachten auch, dass das immer noch diese Knochenmarkstransplantation ist, dass also dem Spender Knochenmark entfernt, durch eine Operation entfernt werden muss. Und da möchte ich hier gerne einen Aufruf starten oder noch Information, dass es heute in dem Spender, ich weiß nicht genau, wie es im Einzelnen abläuft, Blut entnommen wird oder aus dem Blut wird es jedenfalls herausgefiltert, die Stammzellen. Also es ist für den Spender wesentlich einfacher. Und heute gibt es immer noch, ich habe es immer wieder gelesen, auch noch Leukämiekranke, die dringend auf den Spender warten. Mhm. Also da möchte ich einfach das Anliegen noch hier loswerden.
Ja. Das erinnert das. Ja. Ja, Frau Lutomski?
Ja, dass es wirklich erheblich einfacher ist, zu spenden, als durch eine Operation, wie es früher immer war.
Ja, Michael Halleck, ein Onkologe an der Uniklinik in Köln, das erinnert an einen prominenten Fall, über den Sie ja auch schon erzählt haben, nämlich Guido Westerwelle, der ehemalige Außenminister, den Sie behandelt haben, der ja auch Leukämie hatte und dann einen Spender hatte, der dann im letzten Moment abgesprungen ist. Und dann kam noch ein zweiter. Also diese Stammzellenspenden oder Stammzellentransplantationen oder wie auch immer man das nennen will, ist das so einfach?
Das ist ein sehr schöner Hinweis und ich danke dafür, dass wir da kurz dafür werben praktisch, denn die Entnahme von Stammzellen ist heute wie eine einmalige Dialyse, kann man sich das vorstellen. Also es wird ein Blutentnahme erfolgen, die etwas länger dauert und über die wird praktisch die gesamte Stammzellentnahme organisiert. Also es ist keine Operation, ist kein schwerwiegender Eingriff. Es gibt also im Prinzip eine kurzdauernde, dialyseähnliche Verfahrensweise, mit der man die Stammzellen gewinnen kann. Und das soll ein bisschen die Angst vor dem Ganzen nehmen und vielleicht noch mehr Menschen ermuntern, sich als Spender registrieren zu lassen.
Frau Lutomski, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und auch für diesen Hinweis und diesen Aufruf. Sie haben gerade prominente Unterstützung bekommen von Michael Halleck.
Ich möchte dann noch ganz kurz auch noch loswerden. Ich bin in der Uniklinik Köln gewesen, auf der Station 16 und dann auch auf der KMT-Station. Also die Behandlung dort, die menschliche Seite, was auch vorher in der Sendung ja auch schon angesprochen wurde, empfand ich als sehr gut. Noch ein Gruß an alle Ärzte, Schwestern, Pfleger. Und ich hoffe wirklich, dass sich das in ganz Deutschland, in jeder Klinik auch so mal verwirklichen lassen kann.
Ina Lutomski aus Brühl bei Köln. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Und am Telefon ist jetzt Claudia Wieding aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich bin tätig in einer onkologischen Schwerpunktpraxis. Und würde gerne etwas sagen zur Kommunikation mit Patienten, was eigentlich vorhin ausgesprochen wurde, aber noch eine kleine Ergänzung.
Sind Sie selber Ärztin oder?
Ich bin Krankenschwester. Mhm. Und es wurde mehrmals bemerkt, dass ja die Gespräche mit den Patienten, Aufklärungsgespräche oder Gespräche des Pflegepersonals mit den Patienten einfach zu wenig Zeit finden. Dem würde ich bedingungslos zustimmen, aber meine Erfahrung ist auch, dass ein gutes Gespräch und eine gute Patientenbegleitung nicht nur von der Zeit abhängt. Man kann auch in einem langen Gespräch viele verletzende Dinge sagen und in einem kurzen Gespräch sehr viele hilfreiche Dinge. Deshalb finde ich besonders die Ausbildung für eine gute Kommunikation und natürlich auch die Arbeitsbedingungen, unter denen man selber auch kommuniziert als Mitglied des therapeutischen Teams, auch sehr wichtig zu bedenken. Also Ärzte sollten im Studium, aber auch in ihren Fortbildungen über die Patientenführung viel mehr lernen und über Aufklärungsgespräche und traumatisierende Sätze in Aufklärungsgesprächen, aber eben auch das Pflegepersonal genauso.
Aber ich stelle mir das als sehr schwierig vor, als in einer onkologischen Praxis als Schwester immer den richtigen Ton zu treffen, oder?
Immer den richtigen wird man ganz bestimmt nicht treffen, aber es gibt schon so ein paar Situationen, die man kennen kann, zum Beispiel, wenn Menschen sehr aufgeregt sind, sehr aufgewühlt sind, in Aufklärungsgesprächen zum Beispiel, da wirkt einfach jedes falsche Wort wie ein Mantra, was man dann manchmal noch Jahre später auch zu hören bekommt. Damals haben sie zu mir gesagt, aber es ist auch genau umgekehrt, dass auch jedes positive Wort in so einer Situation wie so eine Perle, wie etwas ganz Wichtiges ist. Und manches ist dann vielleicht auch so ein bisschen formelhaft, was man dann auch sagt, aber für den einzelnen Menschen trotzdem sehr hilfreich.
Wir
sind jetzt zusammen ein Team und wir lassen sie nicht allein.
Aber wie ehrlich kann man sein? Das ist eine Frage, die ich jetzt an Sie stellen würde, Frau Wieding, als onkologische Schwester, aber vielleicht auch an Frau Buhl, an Herrn Halleck. Wie ehrlich sollte man sein mit dem Patienten, mit der Patientin?
Na, ich denke, die Frage, die man gestellt bekommt, die sollte man auch ehrlich beantworten. Aber dennoch mit einem gewissen Fingerspitzengefühl. Man kennt ja auch Patienten und weiß, hat auch so ein bisschen eine Einschätzung, wie ausführlich sie das nun vielleicht wissen möchten. Im Wesentlichen die medizinische Wahrheit ist ja Aufgabe des Arztes. Und da würde ich es jetzt auch mal lassen. Ich als Krankenschwester versuche rauszuhören, was weiß denn der Patient und wo sind die Gedanken, die ihm damit wehtun. Und was könnte ich da vielleicht sagen, um das ein bisschen besser umgänglich zu machen?
Herr Halleck, wie ehrlich muss man sein?
Ganz ehrlich. Also erstens bin ich Ihnen sehr dankbar, weil alles, was Sie gesagt haben, kann ich unterschreiben und ist sehr, sehr gut. Der Hinweis mit der Schulung. Und wie ehrlich muss man sein? Ganz ehrlich. Ich würde es in einem kurzen Satz versuchen zusammenzufassen, der mein Vorgehen schildert. Alles, was man sagt, muss wahr sein, aber man muss nicht alles sagen, was man weiß. Der Patient fragt einen schon, was er wissen möchte, und dann muss man immer ganz ehrlich darauf antworten.
Claudia Wieding, onkologische Schwester in Berlin, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ja, ich danke Ihnen auch für die Zeit. Einen schönen Tag noch.
Ebenso und wünsche auch ein schönes Wochenende. Und am Telefon ist Mechthild Hoppe aus Wolfenbüttel. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ich bin Hausärztin in Wolfenbüttel jetzt. Vorher war ich lange Zeit auch auf dem Land tätig, also in einer wirklichen Landarztpraxis. Ich möchte eigentlich ganz kurz nochmal zu der Vorsorge, Nachsorge und so weiter was sagen. Es wurde immer angesprochen, dass es wichtig ist, Psychoonkologen und Fachärzte und so weiter ins Boot zu ziehen, um das auch auszubauen. Das ist sicher wichtig, richtig und auch unbedingt finanziell zu unterstützen. Mir fehlt so ein bisschen der Hausarzt dabei in Ihrer Diskussion jetzt heute. Also ich denke, der Hausarzt muss derjenige sein, der diese auch Nachsorge nicht als Fach, sondern als Koordinator mit übernimmt, weil er diesen Patienten kennt im Normalfall, die Familie kennt, die Familienstrukturen kennt und dann gegebenenfalls auch fachlich, aber auch psychologisch eine gute Stütze, zumindest Koordinator sein kann. Und da muss es eine Vernetzung geben zwischen den Fachärzten, Psychologen und den Hausärzten eben. Und da ist auch mein Appell ein bisschen an die Ärzte selber. Wir müssen uns mehr vernetzen, wir müssen uns mehr zusammenschließen, mehr miteinander sprechen, um zu erfahren, wo wir was zusammen für den Patienten machen können. Und da dürfen die Fachärzte auch ruhig mal auf den Hausarzt und umgekehrt wieder verweisen. Sie müssen das zusammen machen, denke ich.
Mechthild Hoppe, Hausärztin in Wolfenbüttel. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und leite das gleich weiter. Michael Hallig, was sagen Sie? Wie ist die Zusammenarbeit mit den Hausärzten?
Sie kann verbessert werden. Frau Hoppe hat einen wichtigen Punkt angesprochen und ich kann alles, was Sie sagen, ebenfalls nur unterstreichen und unterschreiben. Es ist gut, dass sie diesen Hinweis gebracht hat. Ich denke, wir können uns hier generell und jeder sich vor Ort Gedanken machen, wie wir diese Vernetzung noch fördern. Manche Hausärzte in bestimmten Regionen sind so beansprucht, dass dieser Anspruch, den sie formuliert haben, manchmal kaum einlösbar ist. Das kommt immer auf die Struktur in dem jeweiligen Ort an. Also es gibt echte Zeitprobleme auch hier wieder. Aber dass man es so tun sollte, das kann ich zu 100% unterstreichen. Und wir müssen uns da wahrscheinlich als Ärzte etwas mehr Gedanken machen, wie wir das strukturieren.
Und am Telefon ist Doris Steinberg aus Westensee. Schönen guten Morgen.
Ich komme noch dran.
Ja. Also wir haben nicht mehr viel Zeit, aber die wollte ich mir auf jeden Fall noch nehmen.
Also ich habe 5 Krebse jetzt hinter mir und leide gerade unter einem unheilbaren Krebs. Ich wollte nur sagen, dass mir jegliche Hilfe gegeben wurde und das schon im Krankenhaus. Ich habe alle möglichen Chemos und Bestrahlungen hinter mir. Ich habe eine Stammzellentransplantation hinter mir. Ich habe eine neue Hüfte bekommen, weil das durch meinen Knochenmarkskrebs alles kaputt gegangen ist. Im Krankenhaus wurde schon für mich hat man sich mit mir zusammengesetzt. Ich habe eine Anschlussheilbehandlung bekommen, mehrere, weil ich ja mehrere Krebse hatte. Eine Reha. Ich wurde zu einer Psychoonkologin überwiesen. Ich war in Selbsthilfegruppen. Ich habe über die Krankenkasse Krankengymnastik bekommen. Mein Hausarzt hat die Blutuntersuchungen gemacht. Also es war jegliche Hilfe da. Ich muss allerdings auch sagen, dass Ärzte und Krankenschwestern sehr überlastet sind, sich sehr bemühen, aber kaum Zeit haben. Man muss sehr viel selber nachfragen, sehr viel selber auch immer wieder fragen, ich habe das nicht verstanden, können Sie das nochmal erklären? Aber im Krankenhaus wurde alles schon vorher organisiert, mit mir zusammen. Ich habe auch dann einen Rollstuhl bekommen, ausgeliehen von der Krankenkasse, so ein Stuhl, weil ich nicht selber zum Klo gehen konnte.
Also blieben keine Wünsche offen bei Ihnen?
Das wollte ich nur mal sagen, weil das alles so negativ klang, obwohl ich zwischendurch nicht alles mitbekommen habe und jetzt lebe ich eben mit meinem Knochenmarkskrebs, ich bekomme eine Tablette jeden Tag und ich hoffe noch, dass ich sehr lange leben werde und muss einmal im Monat zur Untersuchung, zur Blutuntersuchung und kriegt da auch meine Aufbauspritze. Also man kann sehr gut mit Krebs leben. Und ich freue mich, dass es das gibt, diese Tablette, von der ich quasi jetzt abhängig bin und die mir mein Leben gibt.
Doris Steinberg, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ja.
Und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Das ist vielleicht ganz gut, am Ende nochmal so einen positiven Ausblick gehabt zu haben. Michael Hallig, Onkologe an der Uniklinik in Köln. Petra Alexandra Buhl, Coach und Autorin. Was nehmen Sie mit aus diesen letzten 2 Stunden?
Ich darf beginnen ganz kurz. Ich fand es eine tolle Unterhaltung mit Ihnen und den Patienten. Ich finde, das Projekt von Frau Buhl, Menschen zu trainieren, mit der Erkrankung umzugehen, gut. Und als positiver Ausblick möchte ich einfach nur sagen, wir wollten nicht Dinge aufzeichnen, die zeigen, die schlecht laufen. Das, glaube ich, war auch nicht der Fall, sondern was man selber tun kann und was wir noch ein bisschen besser machen können, um möglichst viele Patienten so positiv zu behandeln, wie es die letzte Patientin erleben durfte.
Frau Buhl, in aller Kürze.
Ich finde es ganz wichtig, in einer guten Haltung zu bleiben und empathisch zu bleiben, was so die Intervention bei Patienten betrifft. Da hänge ich mal bei der Frau Wieding noch, ne? Das hat mich sehr beeindruckt, das finde ich klasse, denn das bestimmt auch über die Wirksamkeit von Interventionen. Und ich glaube, es wird sich in den nächsten Jahren unheimlich viel tun.
Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren in diesen letzten zwei Stunden. Petra Alexandra Buhl, Coach und Autorin des Buches Heilung auf Widerruf, Überleben mit und nach dem Krebs, und Michael Halleck, einer der führenden Onkologen in Deutschland an der Uniklinik in Köln. Ich danke sehr für Ihre Zeit und wünsche noch ein schönes Wochenende allerseits. Und hier gleich nach den Nachrichten die Lesart mit Büchern unter anderem wie dem von Hauke Friedrichs über den August 39, der Sommer, bevor der Krieg begann. Und unser Gespräch immer auch unter deutschlandfunkkultur.de.